Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, ob die Integrativschule allen Kindern gerecht wird, was für eine Schule wir uns als Gesellschaft wünschen und ob die Integration neu muss gedacht werden. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Heute live aus dem Sudhaus in Basel.
Merci vielmals. Danke. Sehr schön, dass ihr da seid, aber heute starte ich gerade mit einer kleinen Geschichte. Und zwar machen wir eine kleine Reise durch die Geschichte der Integration. Und anfangen wir 1882. Die erste Spezialklasse ist dann entstanden in La Chaux-de-Fonds, in Zürich und in Basel. Aus dem gemeinsamen Weg wird eine Trennte. Normale und schwach befähigte Kinder werden jetzt in unterschiedlichen Klassen unterrichtet. Es heisst nach der Spezialklasse, Hilfsklasse, Kleinklasse. Der Name ändert, aber das Prinzip bleibt Selektion. Ab 1900. Medizin hält Einzug im Klassenzimmer. Diagnosen wie psychopathisch oder debile Veranlagung werden alltäglich. Die Schule wird zum Ort der Begutachtung, zum Sanatorium. In den 1930er Jahren. Zürich und Basel führen Beobachtungsklassen ein. Kinder mit sozialer Rückständigkeit werden psychiatrisch beobachtet. Das Ziel? Volksgesundheit. Der Begriff Psychohygiene entsteht und bekommt 1937 sogar einen eigenen Lehrstuhl hier an der Universität Basel. 1970er Jahre. Der Höhepunkt der Separation. In Zürich besuchen 4% von allen Kindern eine Kleinklasse. Die Schule sortiert, wer dazugehört und wer nicht. 1996. Ein Umdenken fängt an, der Kanton Zürich verabschiedet das Leitbild, wo alle Kinder eine Regelklasse integrieren möchte. Kleinklasse gilt jetzt als Symbol der Stigmatisierung. 2000er Jahr. Ein Paradigmenwechsel. Das Gleichstellungsgesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention machen die Integration zum offiziellen Ziel. Die Schule soll jetzt für alle sein. 2023. Der Wind dreht, im Aargau, in Basel und in Zürich werden wieder Kleinklassen gefordert. Und sie meinen es ernst. Vor ein paar Monaten hat das Parlament hier in Basel ja zu Förderklassen gesagt, in Zürich ebenfalls erst gerade letzte Woche. Lehrpersonen sind am Anschlag, die Integration scheint an ihre Grenzen zu stossen. Was ist schiefgelaufen? Und so sind wir am heutigen Abend angelangt, an einem Punkt, der uns zwingt, genauer herzuschauen. Müssen wir die integrative Schule neu denken? Und somit guten Abend und ganz herzlich willkommen zu dieser zweiten Live-Show von meinem Podcast Bildungsreise. Es freut mich riesig, dass ihr alle den Weg hierher ins Sudhaus gefunden habt und euch Zeit für das nehmt. Ich begrüsse alle, die sich für das Thema Integration interessieren und vielleicht die ein oder andere Podcast-Folge von mir schon mal gehört haben. Auch begrüssen möchte ich alle aus dem Bildungsbereich und natürlich auch alle bekannten Gesichter. Der Grund, warum wir den Live-Podcast machen, ist, weil wir in einer Zeit leben, wo sich die Welt immer mehr polarisiert. Diskussionen mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven kommen immer ein bisschen zu kurz. Deshalb möchten wir wichtige Themen Raum geben und sie sachlich besprechen. Und wenn ich von mir rede, dann rede ich auch von der Stiftung Mercator Schweiz, die diese Ansicht teilt und auch diesen Anlass wieder ermöglicht hat. Ein spezieller Dank geht an Olivia Kühni und Daniel Auftermauer. Merci. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Das Thema vom Abend, ich habe es gesagt, Integration muss die integrative Schule neu gedacht werden. Und mit mir auf der Bühne diskutieren heute Simona Brizzi, Sabina Freiermuth und der Luca Zaccarella. Ihr dürft schon gerade mit aufkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr auch den Weg hierher gefunden habt. Ihr habt ja teilweise noch geschafft und Kurs gehabt und sind jetzt extra hierher gekommen. Also mega schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir starten jetzt gerade mit dem ersten Gesprächsteil. Da schauen wir vor allem an, wie sich die Integration und auch die Separation bewährt hat oder eben auch nicht. Zudem reden wir über die unterschiedlichen bildungspolitischen Positionen. Anschliessend gibt es dann ein musikalisches Highlight von Tobias, wo heute auch wieder live dabei ist. Und im zweiten Gesprächsteil reden wir dann über die Realität im Schulalltag. Frage, wie eine konkrete Umsetzung könnte aussehen und über die Haltungen und Werte. Was für eine Schule möchten wir eigentlich? Und zum Schluss spielt der Tobias dann nochmal ein Lied für uns. Und wie im regulären Podcast auch, habt ihr dann einen Wunsch an die Schule vom Mund. Gut. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir. Und ich würde gerne anfangen mit dir, Simona. Du hast das Lehrerpatent für Primar- und Realschulen an der Höheren Pädagogischen Lehranstalt vom Kanton Aargau gemacht. Neben dem Unterrichten hast du dann an der Uni Zürich Erziehungswissenschaften studiert. 2001 bist du das erste Mal im Grossrat vom Kanton Aargau gewählt worden, bis 2007. 2009 hast du den SP-Sitz im Erziehungsrat zurückgeholt und 2017 ist dir dann der Sprung zurück in den Grossen Rat gelungen. Neben deiner politischen Tätigkeit bist du Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich im Bereich Bildung und Erziehung und seit 2023 bist du Nationalrätin für die SP Aargau. Du lebst in Ennetbaden und bist Mutter von 3 Kindern. Herzlich willkommen, Simona.
Danke vielmals.
Genau, und heute machen wir es anders. Letztes Mal war es eine Frage, die ich gestellt habe. Heute machen wir das anders. Es ist eine Behauptung. Und ich behaupte, Simona, Integration um jeden Preis ist eine Ideologie, nicht Pädagogik.
Eine interessante Behauptung. Wir haben verschiedene gesetzliche Grundlagen. Und wenn man schaut, dann tragen die Kantone Verantwortung für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Und die Ausgestaltung von diesen sonderpädagogischen Angeboten und Massnahmen, die definieren dann die Kantone selber. Im gegenwärtigen System ist es so, dass man den Gedanken hat, Integration vor Separation. Also wir reden da auch nicht von Inklusion, sondern von Integration. Und wenn wir schauen, was ist das Bestmögliche fürs Kind, dann ist das erste Ziel Integration. Und wenn das nicht geht, dann gibt es immer noch separative Lösungen. Also die Totalintegration, die gibt es gar nicht. Also wir sind weit weg von einer Ideologie. Wenn man schaut, für jedes Kind die bestmögliche Lösung zu finden, im Sinn von einer bestmöglichen Teilhabe später in der Gesellschaft, dann ist das Ziel Integration und Pädagogik ist das Mittel dazu.
Wir schauen nachher auf der Grafik nach mit der Inklusion und der integrativen Schule, weil das ist noch wichtig, das haben wir auch besprochen, dass es, man muss es auseinanderhalten. Aber wer das Ziel dieser Inklusion?
Das ist eine Zielvorstellung vielleicht, aber wir sind im Bereich von der Integration, weil wir immer noch separative Angebote haben. Also darum reden wir von der Integration und nicht von der Inklusion.
Merci vielmals. Sabine, ich mache mit dir weiter. Du hast einige Semester Englisch und Französisch an der Uni Basel studiert und dann die neue Sprach- und Handelsschule absolviert. Während 4 Jahren bist du an der Schulpflege Rotrisch gewesen und nachher 12 Jahre im Schulrat vom Bezirk Zofingen. Du bist 4 Jahre Präsidentin von der FDP-Fraktion gewesen. Seit 2010 bist du Grossrätin und seit 5 Jahren Präsidentin von der FDP Aargau. Beruflich bist du Teilzeit persönliche Mitarbeiterin vom Parteipräsident Thierry Burkhardt. Du lebst in Zofingen und bist Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Sabine, schön bist du. Da.
Danke. Merci.
Natürlich habe ich auch für dich eine Behauptung. Und zwar behaupte ich, wer heute Förderklasse fordert, nimmt in Kauf, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen aussortiert statt gefördert werden.
Das ist eine steile Behauptung. Ich denke, gerade das Gegenteil ist der Fall. Kinder, die in einem Lernumfeld dürfen lernen, wo ruhig ist, auf sie abgestimmt ist und wo sie die nötige Aufmerksamkeit überkommen, die werden so gefördert, dass sie ihre Talente können bestmöglich vorholen und schulen und fördern. Und Kinder, die eben in einem Lernumfeld sind, wo viel Unruhe herrscht, wo vielleicht die Lehrperson sich um eine Heterogenität muss kümmern, wo sie einfach überfordert tun, wo die Heilpädagogen, Heilpädagoginnen oder weitere Förderlehrpersonen im Klassenzimmer sich die Hand geben und eigentlich wenig Zeit mit dem einzelnen Kind können verbringen. Oftmals sogar der Lehrperson einfach zuschaffen und nicht ihren Beruf wirklich selber wahrnehmen können. Die Kinder werden innerhalb von einer Regelklasse aussortiert. Wegen dem bin ich der Meinung, wenn man jedem Kind gerecht werden will, dann muss man eben auch den Mut haben, zu sagen, du kommst jetzt in eine Förderklasse, weil du dort mehr Zuwendung bekommst.
Wir werden das dann vor allem im zweiten Gesprächsteil noch ein bisschen genauer anschauen, weil nimmt mich natürlich schon wunder. Also ich kann sehr gut verstehen, es macht für mich auch Sinn, dass wenn sie in einem separaten Setting sind, mit weniger und mit einer Lehrperson, die sich auf das konzentrieren kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber die Umsetzung, die müssen wir dann schon noch ein bisschen genauer anschauen. So, komme ich zum Luca. Und du hast ursprünglich so KV gemacht, hast dann an der PH FANW in Muttenz studiert. Du bist seit 4 Jahren Klassenlehrer und das seit 3 Jahren an der Schule Pfäffingen im Kanton Basel-Land. Und auch du bist ein Präsident, nämlich von der Jungbach Blauring in der Region Basel.
Das ist super.
Und aktuell unterrichtest du eine 3. Klasse. Herzlich willkommen, Luca. Ich behaupte, dass du in deinen Jahren als Klassenlehrer mehrmals an deine Grenzen gestossen bist, weil du Kinder hast integrieren müssen, ohne genug Wissen und Unterstützung dafür zu haben.
Ich möchte die Aussage zweiteilen, weil es stimmt, dass ich an meine Grenzen gestossen bin. Definitiv. Ich glaube, das ist auch etwas Natürliches. Vielleicht hat hier und dort auch Wissen gefehlt, das ich mir zuerst aneignen musste. Weil ich glaube, auch in der Ausbildung zur Primarlehrperson gibt es gewisse Sachen, die noch dürfen verändert werden oder eben noch dürfen mehr fokussiert werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich bin aber immer froh gewesen, habe ich gewusst, wo ich darf Hilfe holen und wo ich muss Hilfe holen. Und habe mir das auch immer getraut. Und darum haben sich die Grenzen in Grenzen gehalten. Weil wenn man sich Hilfe holt und auch weiss, dass man sich Hilfe holen darf, dann kann man integrieren. Und es hat halt auch viel mit der Haltung zu tun.
Du bist noch nie so an Grenzen gekommen, dass du dir überlegt hast, den Beruf wieder zu verlassen. Das ist ja schon ein Problem auch, muss man sagen.
Genau, nein, ich bin noch nie so an Grenzen gekommen, dass ich den Job habe an den Nagel hängen wollte, aber bin sicher auch schon in Situationen gewesen, die schwierig waren, definitiv.
Vielleicht kannst du dir dann auch noch ein bisschen erzählen nachher. Das wäre sicher sehr interessant, eben aus der Praxis. Und bevor wir jetzt in die Diskussion starten, möchte ich euch noch die Grafik zeigen, die ich schon gesagt habe, beziehungsweise wie du, Simona, angesprochen hast. Und zwar, ich habe die tatsächlich, ich habe gedacht, ich habe nicht genug gelernt an der PH, aber die Grafik habe ich dann auch schon gesehen bekommen. Und ja, ich muss dem nicht so viel sagen, aber es ist mir noch wichtig, weil das haben wir in den Vorgesprächen aber tatsächlich gemerkt, das kann auch schnell mal passieren, dass man von Inklusion redet und aber eigentlich dann Integration oder die integrative Schule meint. Und was ich aber dann schon auch noch gefunden habe, und das wäre dann auch noch interessant zum Diskutieren, ist, bin mir nicht sicher, ob Integration bei euch zwei dann genau das Gleiche ist. Also die Kreise, man sieht bei der Integration, hat der Kreis im Kreis, der hat noch so ein Durchlässigkeit. Und dort bin ich dann gespannt, wie ihr das seht, wie durchlässig denn der Kreis ist. Sabina, du bist ja nicht zufrieden mit der integrativen Schule, so wie sie heute läuft. Kannst du ein bisschen schildern, was deine Gründe dafür sind, dass du das so siehst?
Also ich muss vielleicht vorausschicken, wir haben ja von der FDP aus ein Positionspapier erarbeitet, wo wir unter anderem gesagt haben, die integrative Schule schafft mehr Probleme, wie dass sie Probleme dort lösen. Und wir haben nie erwartet, das Echo auf das Papier bekommen und haben hunderte von Rückmeldungen von Leuten aus dem Schulsystem, also Lehrpersonen, Schulleiter, auch Dozenten an PHs, die wirklich gesagt haben, endlich spricht das einmal jemanden wirklich direkt an. Dass die Unsicherheiten in der Schule, die sind da und niemand getraut sich eigentlich, das wirklich zu sagen. Wir stellen einfach fest, die abnehmenden Ausbildungsstätten, also Ausbildungsort Firmen, oder zum Beispiel, aber auch Schulen, Sek-2-Stufen, die klagen über mangelnde Kompetenzen von den Schülerinnen und Schüler. Wir haben Lehrpersonen, die abspringen, die Burnouts haben, zuhauf. Wir haben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sagen, ich kann meinen Beruf nicht so ausüben, wie ich das eigentlich gerne wette. Und wir haben Kosten, die explodieren. Und das sind die 4 Punkte, wo man sollte ernst nehmen und wo man auch sollte den Mut haben, anzustehen und zu sagen, wir müssen Lösungen finden für die Probleme, die da sind. Weil, was ich überzeugt bin, an der Schule wird jeden Tag wirklich wertvolle und ganz wichtige Arbeit geleistet. Und die Arbeit, die wird zu wenig estimiert. Also geht es nicht darum, irgendwie jemanden anzuzweifeln, sondern es geht darum, konstruktiv Lösungen zu finden, wie man die Probleme, die sich manifestieren, die wirklich da sind, kann lösen.
Mhm. Die Punkte, die du ansprichst, kann ich tatsächlich, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, ich kann alles irgendwie nachvollziehen. Und gleich fällt es mir schwer, wo dir das Bildungspositionspapier geschrieben haben, sind ihr dann, wahrscheinlich ihr mit Lehrpersonen, du hast gesagt, ihr habt sehr viele Rückmeldungen bekommen von Lehrpersonen, von Schulleitungen und so weiter, aber sind ihr wirklich in der Schule gewesen, habt ihr mit Leuten, was es denn für andere Möglichkeiten noch gibt, als dass man einfach gerade sagt, mir geht wieder richtig Separation, Förderklasse, ob es noch einen Zwischenweg würde geben.
Also Politik ist nicht Umsetzung präsentieren, sondern politische Parteien tun in so einem Positionspapier, wo eben eine nationale Partei macht, oder? Auf 3,5 Seiten. Dort tut man ein Problem benennen. Und die Umsetzung, das lenkt nicht auf 3,5 Seiten. Die Umsetzung, das ist das, was man dann nachher anstößt. Und da gibt es sehr viele Grauzonen. Also ich mache ein Beispiel. Ein hörbehindertes Kind, das muss nicht in eine Förderklasse. Ein hörbehindertes Kind kann sehr gut in einer Regelklasse mitgenommen werden, wenn es einfach die entsprechenden Voraussetzungen überkommt. Ebenso ein Kind, das Logopädie braucht, das hat seine Logopädiestunden außerhalb irgendwann in der Woche. Das heisst nicht, dass es in eine Förderklasse muss.
Also die unterscheidet zwischen Verhaltensauffällig und solche mit körperlicher Beeinträchtigung und dort würde der Unterschied machen?
Nicht nur verhaltensauffällig, sondern es gibt auch Kinder, die so grosse Lernschwierigkeiten haben, dass sie eben besser gefördert werden können, wenn sie in einem eigens dafür geschaffenen Rahmen sind. Und was jetzt passiert, ist, dass die Regelklasse, das kommt eben auch immer sehr stark darauf an, wie tragfähig ist eine Regelklasse. Und sehr oft passiert es, dass Kinder jetzt an Sonderschulen verwiesen werden, die eigentlich dort nicht hingehören würden. Das sogar manchmal eben auch wegen verhaltensauffälligen Geschichten. Und das ist dann wirklich Separation. Die Kinder sind dann separiert. Aber ob Kinder in einer Förderklasse im Schulhaus innen oder am Schulort, wo Aktivitäten wie Theater, Lager, was es da alles gibt, können gleichzeitig teilnehmen.
Das wäre ja dann der offene Kreis sozusagen, die Durchlässigkeit, dass innerhalb von einer Schule ein Spezialkurs dann wäre, also die Förderklasse.
Und das Ziel von einer Förderklasse ist auch immer, dass ein Kind wieder in die Regelklasse gehen kann. Also gerade jetzt zum Beispiel bei verhaltensauffälligen Kindern, die brauchen manchmal einfach für eine gewisse Zeit ein ruhiger Setting, eine Fachperson, die wirklich die Kinder auch über den ganzen Tag beobachten und begleiten kann. Und dann kann so ein Kind je nachdem auch wieder in die Regelklasse zurück. Und diese Durchlässigkeit, die muss natürlich gewährleistet sein, das ist klar.
Simona, ich gehe davon aus, du siehst es ein bisschen anders, aber vielleicht zuerst, welche konkrete Erfahrung hast denn du mit dem Modell von der Integration gemacht, wo du davon überzeugt bist, dass das auch weiterhin unser Weg sein sollte?
Also allgemein finde ich, muss man die Schule sowieso stärken. Das ist auch, als Politik haben wir die Aufgabe, die Schule zu stärken, oder? Und ich glaube nicht, dass Förderklassen der Weg sind. Also wenn man schaut, wir haben die integrative Förderung, die haben wir flächendeckend in der Schweiz. Und die ist in der Praxis unterdessen auch verankert, weil das auch gesetzlich so vorgegeben ist. Wir haben aber immer noch separative Angebote. Also wir haben beides. Und es ist so wie ein Spannungsfeld. Und da ist immer die Frage von den Ressourcen, wo man spricht, und von der Zuweisung. Also wo fließt die Ressourcen hin und wer wird wohin zugewiesen? Du hast das angesprochen, oder? Dass zum Teil Kinder in der Sonderschule sind, die eigentlich gar nicht in die Sonderschule gehören. Die Frage ist dann immer so, aufgrund von welchen Indikatoren wird denn ein Kind wohin gewiesen, oder? Und was sind das für Indikatoren? Wo ich zum Beispiel bei dieser Förderklasseinitiative ist unklar, welche Kinder denn in die Förderklasse müssen und wie kommen denn die wieder zurück? Und was ist denn, wenn man so eine Förderklasse hat, ist es denn dort ruhig? Wenn man 12 verhaltensauffällige Kinder hat, es wird nicht ruhiger sein. Also ich glaube, dort wissen wir, dass ein Mittel gut der Unterricht ist. Also wenn jemand guten Unterricht macht, dann wird die Heterogenität beachtet. Man nimmt sich auch Unterstützung. Man schaut, wenn man merkt, ui, da braucht das Kind mehr, dass zu dem kommt, was es braucht. Dann holt man sich das Know-how von der SHP und dann schaut man gemeinsam, dass man ein Setting schaffen kann. Und ich bin überzeugt von dem integrativen Setting. Man weiss auch, und es gibt spannende Studien, die zeigen, dass alle Gruppen von Schülerinnen und Schülern, also die ganz starken, die gute Leistungen zeigen, aber auch die Mühe haben in der Schule, dass die profitieren in einem integrativen Setting. Und zwar, dass vor allem die schwächeren Schülerinnen und Schüler in einem integrativen Setting können profitieren. Und zwar im Bereich, man hat das auch gesehen, es gibt auch Belege, in der Mathe und im Deutsch machen sie mehr Fortschritt als Kinder und Jugendliche, die in einem separativen Setting in die Schule gehen. Man sieht auch, dass die Regelschülerinnen und Schüler von einem integrativen Setting profitieren, im Sinne von, dass sie auch nachher höhere soziale Kompetenzen zeigen und dass sie die gleichen oder sogar noch bessere Leistungen zeigen als Vergleichsklassen, wo kein Kind hat mit besonderem Förderbedarf. Also man hat eigentlich immer einen positiven Effekt. Es gibt dann aber auch einen Kippeffekt, wenn man sagt, es hat zu viele Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die kann sein, dass Kinder, die schwächer sind, dann vielleicht ein bisschen weniger profitieren. Aber dort kommt es immer noch darauf an, welche Faktoren spielen auch noch mit. Aber ich glaube, es geht immer um das Prinzip der angemessenen Beschulung. Was braucht das Kind? Und dort haben wir ja auch noch die separativen Angebote, die wir sehen, es gibt wirklich Grenzen, dann haben wir eine Sonderschule. Und darum reden wir von der Integration. Also es gibt auch zum Beispiel Jugendliche, die eine Hörbehinderung haben, die sagen, ich möchte in der Oberstufe in eine Schule, wo alles nur hörbehinderte Jugendliche sind, weil da kann ich mich wirklich auf die Schule konzentrieren, weil das Soziale braucht so viel Energie, dass ich lieber in der Oberstufe in so ein Setting, wo ich mich voll auf die Schule konzentrieren kann und nachher in der Kante will ich wieder mit den anderen zusammen. Das gibt's auch. Und ich glaube, für das ist es gut, dass wir diese Settings haben. Und interessant ist auch, wenn man immer sagt, ja, die Integration und alles nur Integration, wenn man schaut, wie viele Sonderschulen es im Kanton Zürich hat. Wisst ihr, wie viele Sonderschulen im Kanton Zürich hat?
Nein, keine Ahnung.
Was schätzt ihr? Wie viele Sonderschulen hat es im Kanton Zürich?
Keine Ahnung.
Nein, tun wir mal eine Zahl sagen. Was denkt ihr? Kanton Zürich?
100.
15.
Gut. 115, es sind über 70 Sonderschulen, die wir haben. Also wahnsinnig viele Sonderschulen im Kanton Zürich. Und dann ist so die Frage, ja, also wir haben schon so viele Spezialsettings für die Kinder. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir die Integrativschule stärken und gegenseitig von dem Know-how profitieren. Also von dem Know-how, das die Sonderschulen haben und dass das Know-how nachher auch in die Volksschule kommt. Also in die Volksschule, die Schule fürs Volk, für Kinder vor Ort. Und ich glaube, wenn wir sehen, gibt es plötzlich einen wahnsinnigen Anstieg an mehr Sonderschulen. Und wenn man sieht, dann ist so, sind es 3% über die lange Zeit, wo Sonderschulen und 3% der Kinder gehen in eine Sonderschule. Und das ist eigentlich recht stabil geblieben. Obwohl die Anmeldungen sind höher.
Das ist schweizweit.
Das gibt einen Unterschied. Von Kanton zu Kanton gibt es einen Unterschied.
Aber der Kanton Aargau hat zwischen 2,5 und 2,6% und ist am vorderen Ende der Sonderschulen, kriegt es einfach nicht runterzahlen.
Genau, und es wären ja eigentlich noch viel mehr, weil wir haben eine Warteliste im Kanton Aargau von 250 Kinder, die eigentlich müssen in eine Sonderschule, aber keinen Sonderschulplatz haben, weil einfach die Zahl deckelt ist. Und die Frage ist, wo gehen denn die Kinder in die Schule?
Das ist das, was ich nicht verstehen kann, wenn man sagt, wir wollen keine separativen Angebote. Und nachher will ständig die Sonderschulen ausbauen, weil das ist für mich, also erstens einmal kostet's, also ein Sonderschulkind kostet das Zigfache von einem Regelschulkind. Und das ist für mich eigentlich die Bankrotterklärung von unserem System. Dass man sagt, ja, wir wollen integrieren, aber wir brauchen viel mehr Sonderschulplätze. Und das ist einfach für mich, das geht völlig
quer. Das will ich auch nicht. Ich finde, und das zeigt ja, dass etwas nicht gut läuft im System.
Genau.
Und dem muss man auf den Grund gehen, mit was hat es zu tun, dass eigentlich die Schule dann auch so viel Kinder produziert, wo man sagt, das geht nicht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es mit den Kindern zu tun, sondern es hat mit dem System zu tun, wo nicht zu dieser Unterstützung kommt, die es braucht. Und wenn man dann anschaut, dann gibt es auch gewisse Erklärungen. Ich kann jetzt wieder auf den Kanton Aargau kommen. Wir haben im Kanton Aargau etwa 850 schulische Heilpädagoginnen, die in der Praxis arbeiten. Von diesen 850 SHPs, also schulische Heilpädagoginnen, haben nur 350 eine Ausbildung. Also sind an der Hochschule für Heilpädagogik oder haben die Ausbildung in Basel gemacht und 500 SHPs, schulische Heilpädagoginnen, sind einfach als SHPs angestellt, haben aber keine Ausbildung gemacht, sondern sind vielleicht engagierte Lehrpersonen, die dann einfach jetzt, weil man keine SHP hat, gesagt haben, die Schulleitung würde schon nicht den Job als SHP übernehmen und jetzt schaffen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn nicht das Know-how vor Ort ist. Man hat zwar ein SHP, aber die SHP hat nicht das Know-how. Weder in Bezug auf Förderdiagnostik, noch Förderplanung, noch in Bezug auf Autismus oder Lernschwächen. Mhm. Und dann wundert es mich nicht, dass das System sagt, das geht nicht. Weil wir brauchen dequalifiziertes Personal, wo wirklich die Lehrpersonen unterstützt. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg. Und Bemühungen sind da, um wirklich mehr Leute auch ins System holen, die
die Qualifizierung. Ist es nicht motivierender, wenn ich das Studium mache? Es ist ein Studium, oder? Heilpädagogik.
Darf ich vielleicht ganz schnell, wenn wir zu dem kommen, wir sonst im Fall noch nach der Pause. Und wir haben noch zwei, die in der Ausbildung sind, die können dann auch noch etwas dazu sagen. Aber ich würde noch schnell den Luca, dass er auch noch sich da kann integrieren in unsere Diskussion.
Dankeschön.
Und zwar, du bist der, der wirklich in der Schule ist, aktuell vor Ort. Und mich würde es wundern, was sind denn deine Erfahrungen mit dem aktuellen Modell, muss man jetzt noch sagen? Und auch wenn du sie hörst, wenn sie jetzt erzählen, wie sie sich vorstellen oder wie sie sich würden wünschen, was macht es mit dir oder was sind deine Erfahrungen?
Also das eine war, was mir aufgefallen ist, du hast vorher angesprochen, wegen der Förderklasse, dass die Kinder, die vielleicht verhaltensauffällig sind, punktuell mal rausnehmen kann, weil sie gerade eine Phase haben, wo sie mehr Aufmerksamkeit brauchen oder wo sie mehr Zuneigung brauchen. Und das sehe ich auch in der Schule. Aber ich bin überzeugt, es ist falsch, die Kinder zu einer fremden Lehrperson zu schicken, sondern es ist viel wichtiger, dass dann die Beziehungsarbeit mit den Lehrpersonen, die schon bekannt sind, kann gefestigt werden. Und darum ist meine Meinung, dass man muss die Ressourcen in den Klassen erhöhen, dass man zusammen auf dem Weg sein kann, mit den Kindern und Kindern unterstützen. Weil ich glaube, dass Beziehungsarbeit eins der wichtigsten Bestandteile ist von unserem Beruf. Und Beziehungsarbeit kann ich nur machen, wenn ich Zeit habe und genug Ressourcen.
Das glaube ich auch.
Da bin ich voll bei dir.
Das glaube ich unbedingt. Ich bin nur der Meinung, wenn ich jetzt von Förderklassen rede, dann meine ich nicht Lerninseln, wo das Kind dann einfach einmal einen Tag oder zwei dort ist. Sondern das ist eine Entscheidung, wo dann, ich würde jetzt mal sagen, also in Zürich hat man jetzt gesagt, bei dieser Initiative zum Beispiel für ein halbes Jahr, ich weiss nicht, ob es in Basel auch ausgedeutscht ist, das muss eben dann wirklich eine gewisse verlässliche Zeit sein, wo man dort ist und eben dann mit dieser Heilpädagogin oder mit dem Heilpädagog, der die Klasse im Klassenverband führt, eben genau dann wieder die Beziehungsarbeit da ist. Aber ich stelle
also
einfach fest...
Also ich habe das schon
fest,
so verstanden.
Ich stelle einfach fest, dass im heutigen System verschiedene Betreuungspersonen in der Klasse sich tummeln, sage ich jetzt mal, ist ein dummer Ausdruck, aber es fällt mir jetzt kein besseren ein, wo kommen und gehen und die Kinder eben gar keine richtige Beziehungsperson mehr haben, weil halt manchmal 4 bis 6 Personen in der Primarschule beteiligt sind in der Klasse. Und das gibt eben dann keine Beziehungsarbeit. Und da könnte ich mir vorstellen, in Pfäffigen, an dem kleinen Schulort, sieht das ein bisschen anders aus, wie in Baden oder in Zürich an einem grossen Schulort, oder?
Es ist sicher von Schule zu Schule unterschiedlich. Ich habe auch schon an anderen Schulen unterrichtet, die grösser gewesen sind. Und gleich bin ich der Überzeugung, dass auch wenn es mehrere Personen sind, sind es ja immer die gleichen Personen, die können wir unterstützen, die in Klassen kommen, die auch mit den Kindern in einer Beziehung sind. Und ich finde, das ist das eine, die Beziehungsarbeit, und für mich ist das andere auch das Bild, das es gibt, wenn man so punktuell separiert und so ein bisschen den Zeigefinger drauf hat, ah, das funktioniert jetzt in meinen Augen gar nicht gut. Wer ist es denn, der entscheidet? Vermutlich Klassenlehrperson oder das Klassenteam, sagt, das ist jetzt gerade eine schwierige Situation, das wollen wir jetzt nicht hier im Klassenverband mit ihnen das separieren, dort wird das dann geregelt, das wird wieder alles gerichtet, so klingt das für mich, und dann, wenn du wieder parat bist, darfst du zu uns kommen. Und das ist für mich der falsche Weg, weil wir probieren, Integration zu machen. Ich meine, die Volksschule bildet nicht unsere Gesellschaft ab, die Volksschule bildet einen kleinen Teil, oder an der Volksschule ist ein kleiner Teil von unserer Gesellschaft zugelassen, und wenn wir dort nochmal ausschliessen, finde ich das schwierig.
Merci vielmals bis dahin, das ist schon sehr spannend, ich finde schön, dass wir schon so diskutieren, aber ich werde noch ein paar andere Stimmen dazu holen, nämlich, wie auch im regulären Podcast, ist mir wichtig, dass wir nicht nur über Kinder reden oder über unsere Situation, sondern dass wir auch ihre Stimme hören. Und heute ist das nicht anders. Ich habe im Vorfeld Schülerinnen und Schüler von der 5. und 6. Klasse gefragt, und zwar, ob alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden sollen oder je nach Bedürfnis in separaten Klassen. Ich muss dir vielleicht noch dazu sagen, das Wort Integration ist ein bisschen schwierig für Kinder, deshalb habe ich ihnen erklärt, was die Idee wäre. Ich bin aber neutral gewesen, einfach gesagt, so wäre es oder so würde man es dann machen, so ist es aktuell, so könnte man es machen. Und jetzt lassen wir zusammen rein, was sie dazu sagen. Gut, dann will ich erzählen, was sie erzählt haben. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber es ist noch spannend gewesen. Also, Diskussionen sind tatsächlich interessant gewesen. Sie sind sich da nicht einig. Und vor allem, was noch interessant war, es hat sich dann mit der Zeit geändert. Also, wenn ich einfach mal zuerst erzählt habe, wie es ist und wie wir es machen können, dann sind sie eigentlich sehr einig gewesen. Nein, die sollen alle in die gleiche Schule. Es hat sich aber dann gesagt, wenn ich es ein bisschen neuer erklärt habe, weil sie haben dann auch viel von, das wäre dann in der zweiten, falls dann die geht, ist es auch fest darum gegangen, ihnen ist wichtig, dass man fair ist als Lehrperson. Das ist ganz fest gekommen. Es muss immer alles für alle gleich sein, fair sein. Und wenn ich dann sage, ja, aber es könnte ja jetzt sein, dass das Kind mehr Ressourcen braucht, beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit, dann haben sie dann gefunden, ja gut, dann wäre es vielleicht nicht so schlecht, dann würde sie in eine andere Klasse tun. Genau, weil dann ja das nicht mehr vorhanden ist. Das habe ich noch interessant gefunden. Sie haben aber auch gesagt, dass man voneinander lernen kann. Das ist das, was du auch gesagt hast, dass man voneinander profitieren kann. Auch im Vorgespräch hast du mir ja auch gesagt, dass wenn wir ja Kind in der Regelklasse sind und der schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagog vor Ort ist, dass ja dann auch die anderen Kinder profitieren und nicht nur die, die vielleicht die Ressourcen gesprochen worden sind. Also das ist so ein bisschen eine Zusammenfassung. Jetzt können wir nicht darauf Stellung nehmen, was sie gesagt haben. Aber wir machen einfach weiter. Wir lassen uns jetzt von dem nicht rausbringen. Ich werde vor der Tobi dann spielt, nämlich noch ein bisschen die bildungspolitischen Positionen von euch ansprechen. Sabina, im letzten Sommer hat der Thierry Burkhardt, der FDP-Parteipräsident, gesagt, die Integrativschule ist gescheitert. Er ist heute nicht da, aber du bist seine persönliche Mitarbeiterin und unterstützt auch das Votum. Wie kommen wir zu dieser Feststellung, dass sie gescheitert ist?
Ich habe das vorher schon angesprochen. Wir haben auf der einen Seite Sonderschulen, die immer mehr ausgebaut werden müssen, die stetig zu wenig Platz haben. Das ist wirkliche Separation, ich habe es schon mal gesagt. Wir haben steigende Kosten im Bildungssystem, ohne dass wir aber die Kosten können so ummünzen können, dass wir auch ein System haben, wo genug Lehrpersonen, genug heilpädagogische Kräfte kann selber herbringen. Nein, wir haben Lehrpersonen, die zu Hof aussteigen, die sich neu orientieren beruflich.
Ich würde schon sagen, dass das ein Grund ist, dass die Integration der Grund ist, dass wir einen Lehrpersonenmangel haben.
Es sind einfach die belasteten Situationen in der Schule. Das ist sicher nicht nur die integrative Schulungsform. Es hat sicher auch andere Gründe. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass ich glaube, die Umfrage vom Lehrverband, vom Schweizerischen, hat ergeben, dass 85% der Lehrpersonen nicht mehr zufrieden sind mit ihrer Situation. Wir haben Burnouts-Raten, die wirklich stark ansteigen. Und wir haben Kinder, die Volksschule verlöhnt, wo 25% zum Beispiel von den Kindern einen einfachen Text zwar noch lesen können, aber nicht mehr verstehen können. Gleichzeitig Mathematik, sinkende Kompetenzen im internationalen Vergleich. Und das sind 4 Faktoren, wo wir einfach sagen müssen wir doch ernst nehmen und müssen wir schauen, wie hat sich unsere Schule in den letzten Jahren entwickelt und wo müssen wir ansetzen.
Aber es klingt halt so, wenn du sagst oder wenn ihr sagt, dass die stärkeren Kinder oder einfach die ohne spezielle Bedürfnisse schlechter werden, dann klingt es halt einfach so, dass die anderen, die dort sind oder die integrierten Kinder der Grund dafür sind, dass sie jetzt schlechter sind.
Es werden alle schlechter und die Lehrpersonen steigen aus oder werden einfach überbelastet.
Darf ich da schnell
einhaken? Ja, sicher.
Es gibt sicher viele Gründe, warum man sagt, man will den Job nicht machen oder es ist anspruchsvoll. Es ist ein anspruchsvoller Job. Es ist sicher nicht der einzige anspruchsvolle Job. Ich kann mir aber sehr schlecht vorstellen, dass das so vorherrschend ist, dass man wegen den Kindern nicht mehr Lehrperson sein will. Man entscheidet sich ja eigentlich wegen den Kindern für diesen Beruf. Und das ist ja das, was ich will, dass es den Kindern gut geht im Schulzimmer. Ich will alle fördern und unterstützen. Und ich finde das eine gewagte Aussage, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, dass es die Integration ist, die die Lehrpersonen dazu treibt, den Job aufzugeben.
Wir haben das einfach wirklich zurück, also zu hundertfach zurückgespiegelt bekommen von Lehrpersonen, die wirklich uns geschrieben haben und uns gesagt haben, ich kann in diesem System eben im einzelnen Kind nicht mehr gerecht werden. Ich brauche
es braucht eine
so
Lösung,
viel Zeit.
Eine Veränderung.
Oder?
Und ich frage mich aber, warum, für mich vorher, wenn wir die Grafik nochmal anschauen, ist es ein bisschen so eine Timeline oder so ein Fortschritt gewesen für mich. Und es tönt einfach so ein bisschen wie ein Rückschritt.
Also ich glaube auch, es sind einfach, wir haben Schwierigkeiten, es gibt Probleme an der Schule, aber einfach sagen, dass die Integration schuld ist, das ist einfach eine Behauptung. Und ich glaube, in jedem Beruf gibt es ganz viele Leute, die an Anschlag kommen, dass wenn wir sehen, wie hoch die Leute die Belastung am Arbeitsplatz einschätzen, dann gibt es jedes Jahr ein Rating, wo man sieht, die Leute fühlen sich immer belasteter und ausbrennter in jedem Job. Dass sie merken, ich komme an Anschlag, ich bringe nicht mehr alles unter den Hut und es zeigt sich in verschiedensten Bereichen, aber auch an der Schule. Und ich glaube, es ist nicht ein außerordentliches Phänomen, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen und es zeigt sich eben auch an der Schule. Aber da kann man nicht sagen, die Integration ist gescheitert, das ist einfach eine Behauptung. Und die Leute fühlen sich, gewisse, die das auch behaupten, fühlen sich bestätigt und tun das bestätigen. Es sind 100, aber es gibt ja ganz viele Lehrpersonen und ich sehe ganz viele Lehrpersonen, die in diesem anspruchsvollen Beruf arbeiten und sehen, es ist eine Herausforderung, aber auch extrem spannend und schön, die Kinder können begleiten und mit Unterstützung sie auch auf dem Weg können unterstützen und befähigen und sehen, jawohl, ich helfe diesen Kindern und dass es mit dem Leistungsniveau, dass jetzt alle schlechter geworden sind, das ist auch nicht so, aber es gibt Tendenzen, dass gewisse Kinder und Jugendliche wirklich weniger gute Leistungen zeigen und sind eben die schwächeren Kinder oder sind Kinder aus bildungsfernen Familien oder Kinder mit einem Migrationshintergrund. Und dort müssen bei uns die Alarmglöckli läuten. Warum sind es die Kinder, die weniger profitieren in unserem System? Und dort geht es wieder um Bildungsgerechtigkeit. Ich glaube, wir kommen noch zu dem Thema. Und das hat mich dann auch gedacht, bei dem 17-Punkte-Plan, ich bin dann die Punkte auch durchgegangen, habe dann gemerkt,
wie viel von der FDP.
Von der FDP, ja. Von ihrem Positionspapier. Wir haben unterdessen, wir sind auch auf einem Papier, aber wir haben nicht 17 Punkte.
Machen jetzt alle, das finde ich super.
Nein, wir machen eben nicht 17 Punkte. Wir sind an einem Bildungspapier, wo wir gefunden haben, wir wollen ein differenziertes Bildungspapier. Wir wollen eine Problemanalyse machen. Wir wollen genau anschauen, mit was hat es zu tun. Und die Analyse machen wir, also es ist eine politische, aber auch wissenschaftliche Analyse. Wir wollen anschauen, Problem benennen und auch schauen, was braucht es denn, damit wir eine starke Schule haben. Was ist nötig? Was ist unsere Haltung? Was haben wir für eine Position? Und was fordern wir aber auch? Und es fängt in unserem Papier an mit der Frühförderung. Dort fängt es nämlich an und mit Einbezug der Eltern. Das ist der erste Teil. Und aktuell beleuchten wir Volksschule und schauen, wie funktioniert unser System, das ganze System. Wir wollen die Lehrpersonen beleuchten, die Lernenden, aber auch den Unterricht und die Eltern. Also wir wollen die verschiedenen Felder beleuchten und wirklich eine Problemanalyse vornehmen.
Das ist etwas anderes, was ihr in dem Fall macht, wie das, was wir machen.
Wir wollen dann aber auch uns positionieren und Forderungen stellen. Ob denn das 17 Punkte ist, weiss ich nicht. Aber wir haben gefunden, wir wollen das differenziert machen. Wir sind jetzt auch am Interviews machen. Wir tun auch Regierungsrätin und Regierungsräte, die das Bildungsdepartement unter sich haben, befragen. Also wir machen wirklich auch Interviews mit Betroffenen, nutzen auch die wissenschaftlichen Daten, die es gibt dazu. Und ich freue mich sehr. Wir werden aber auch Papier wahrscheinlich erst im Herbst können präsentieren. Also es ist auch grosse Arbeit, aber sehr auch spannend, wo ich auch merke, das Interesse ist riesig und da möchten auch die verschiedenen Player auf politischer Ebene wirklich auch dabei sein.
Da sind wir dann gespannt, was dort rauskommt. Aber was man ja kann sagen ist, es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich dass der oder beide Parteien finden, es gibt ein Problem. Also das ist ja schon mal etwas, was man kann so sagen. Der hat ja, also es ist nicht okay. Und weil sonst würde es ja wahrscheinlich nicht Problemanalyse heißen.
Genau.
Also es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es gewisse politische Entwicklungen schon gibt. Also das haben wir ja gehört. Letzte Woche im Kanton Zürich Förderinitiative angenommen. Letztes Jahr, glaube ich, in Basel Förderklasse und zwar vom Lehrerverband unter anderem gefordert. Also nicht einfach von irgendwie rechte Parteien oder so.
Rechte Widerstand gegen das LCH.
In Zürich ist der Lehrerverband nicht dabei, aber in Basel hat der Lehrerverband initiiert, oder? Also, es ist offenbar schon so, dass Problem eben auch von innerhalb von der Schule konstatiert wird. Und ich glaube, das darf man auch nicht als irgendwie als Anmassung oder als Falschargumentation anschauen, sondern wichtig ist doch, dass man das ernst nimmt. Eben auch die vielen Lehrpersonen, die aussteigen, die gar nicht mehr wollen, Lehrer machen. Also wir haben ja wirklich ein Problem, dass wir den Nachwuchs nicht mehr anbringen können, sowohl bei den Lehrpersonen wie bei den, also noch viel schlimmer auch bei den Heilpädagogen. Simona hat das vorher ja eindrücklich geschildert, oder, wie die Situation ist. Also muss man doch auch dürfen sagen, das System hat massive Probleme und wir müssen Lösungen haben dafür.
Die schauen wir nachher an. Luca, du bist nicht als Politiker da. Bist aber eine Lehrerstimme gewesen, nämlich in der Podcast-Folge mit Dagmar Rösler, die im Dezember rausgekommen ist. Da haben wir aufs Jahr zurückgeschaut und ich habe dort keine Kinder gespielt, sondern Lehrpersonen. Du bist eine davon gewesen. Und du hast unter anderem gesagt, dass du es manchmal ein bisschen schwierig findest, weil Politik so viel mitredet und Entscheidungen trifft, die nicht immer nachvollziehbar sind für dich. Du hast heute die Chance, du hast heute zwei Politikerinnen von zwei verschiedenen Parteien da. Das ist deine Chance. Was möchtest du von ihnen wissen oder ihnen mit auf den Weg geben?
Ich bin jetzt hier vorher gesessen und habe gedacht, okay, das passiert und das passiert und das passiert und da wird noch etwas gemacht. Und es ist manchmal auch schwierig gewesen für mich zu folgen, was da jetzt für 17 Punkte und weiss nicht was alles ausgearbeitet sind. Und für mich ist es sehr oft doch sehr weit weg von der Realität oder vom Schulsystem. Viele Personen, die mitschwätzen dürfen, die keinen pädagogischen Hintergrund haben, die keine Ausbildung haben in diesem Bereich. Da kann man viel befragen und hier und her. Und ich glaube, das ist das Problem, dass die Systeme manchmal zu starr sind. Und ich glaube, Lösungen, die niederschwellig getroffen werden können, gerade in so Schulen. Du hast es vorher auch angesprochen, vielleicht ist dein Schulstandort kleiner und es gibt andere Lösungen. Vielleicht ist ein grösserer Schulstandort, braucht andere Sachen. Und ich glaube, diese Individualität müsste es auch in der Schule geben. Es müsste mehr Freiheiten geben, wo man dort auch flexibler agieren kann. Und ja, vielleicht gibt es einmal Situationen, wo es sinnvoll ist, dass man eine kleine Lerngruppe zusammennimmt für eine gewisse Zeit, wenn das von den Kindern auch gewünscht ist. Und vielleicht ist es aber auch sinnvoll, wenn man die Ressourcen in eine Klasse steckt. Mhm. Und das finde ich schwierig, dass Politik dort so viel darf mitschwätzen und so viele Entscheidungen trifft, die dann einfach auf uns runterprasseln. Und dann heisst es, ja, ihr seid ja befragt worden. Ja, in einer Umfrage habt ihr eure Meinung dafür preisgegeben. Aber effektiv mitschaffen und mitdiskutieren ist nur ein ganz kleiner Bruchteil, wenn überhaupt.
Ich finde das sehr gut, dass du das sagst, weil wegen dem machen wir genau den Live-Podcast, weil das ist wirklich ein Mitproblem, oder? Wir haben Politik und auch die, die im Bildungsbereich sehr hoch sind, und da gibt's die Lehrpersonen, Heilpädagogen, also alle, die einfach in der Schule aktiv tätig sind. Also im Teamzimmer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wir haben eigentlich nie über Politik geredet, weil ich nicht mal gewusst, wer Dagmar Rösler ist und so weiter. Also es ist irgendwie ein riesen Gap dazwischen, was ihr diskutiert, und das ist ja gut, ihr habt ja gute Absicht, ihr möchtet etwas verändern, ihr möchtet ja das Beste für Kinder, das sehen wir ja schon auch, aber es ist irgendwie wie so weit weg von der Realität, das, was du sagst. Mir ist dann in den Sinn gekommen, als ich im GOB für eine kurze Zeit gearbeitet habe als Koch. Dann ist es genau so gewesen, dass nachher hat es geheißen, wir haben immer so Bilder bekommen, wie das muss angerichtet werden, alles, das Buffet und so weiter. Und das haben wir von Basel bekommen. Vom Hochhaus haben das uns Leute geschickt, wie das muss aussehen. Wir haben das parat gemacht und wir haben einfach gemerkt, es sieht schön aus. Aber es ist absolut nicht für den Kunden oder für die Kundin praktisch, wenn man jetzt dort schöpft und das rausnimmt. Und so kommt es mir manchmal vor, dass es wie, die Ideen sind gut, aber sie sind wie nicht umsetzbar oder sie verheben dann nicht. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch ansprichst, oder? Aber du hast noch reagieren.
Ja, ich wollte noch erklären, wie das Bildungspapier entstanden ist von der FDP, weil Simona hat ja vorher erklärt, wie die das machen. Und was mir eben auch noch wichtig ist, wir haben da aus der ganzen Schweiz Leute dabei gehabt. Es sind irgendwie, eben, ich weiss es nicht mehr genau, ich bin dabei gewesen, wegen dem sitze ich jetzt heute wahrscheinlich auch da. Am Schluss etwa um die 18 Leute gewesen. Und dort sind Schulleiter gewesen, es sind Lehrkräfte gewesen, es sind zwei Regierungsräte gewesen, die das Bildungsdepartement unter sich haben. Es hat auch eine Dozentin von einer PH gehabt. Also es sind wirklich absolut Leute gewesen, die im Alltag in der Bildung sind. Also das ist nicht so, dass das irgendwelche Politiker, die noch nie etwas mit zu tun haben, mit Bildung, das irgendwie im Elfenbeinturm fabriziert haben oder so. Das ist mir noch wichtig zu sagen, oder?
Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass Leute, die sich in der Politik für Bildung interessieren und engagieren, auch einen gewissen Background haben. Das erwarte ich auch ein bisschen. Und gleich ist das, was du gesagt hast, manchmal ist man halt vielleicht dann gleich schon wieder zu weit weg. Oder es ist einfach vielleicht auch ein kleiner Teil. Es sind trotzdem nur 18 Leute. Und von diesen 18 Leuten war auch wieder nur ein Bruchteil gewesen. Und Lehrpersonen gibt es viel mehr. Und Meinungen auch.
Aber aus dem Bildungspapier geschieht jetzt auch nicht irgendwie eine schweizweite Umwälzung. Das ist das Bildungspapier von einer Partei von dieser Schweiz, oder? Also man muss auch nicht so Angst haben vor so etwas.
Nein, das geht ja nicht. Und trotzdem ist meine Meinung, ich finde Politik darf zu viele Entscheidungen treffen, was wir in der Schule machen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung und dann dürfen so viel an dem Papier arbeiten, wie auch wenn. Ich finde trotzdem, die Schulen dürfen da mehr auch Stimmen bekommen, das, was du auch gesagt hast.
Also ich glaube, Politik gibt gewisse Rahmenbedingungen vor, aber wenn ich schaue, dann haben die Schulen eigentlich immer noch sehr viel Freiheit. Wenn man vergleicht mit einem französischen System, wo einfach top-down kommt, oben runter, was man machen muss, haben eigentlich die Schulleitungen mit ihren Teams viele Möglichkeiten. Was haben wir für eine Kultur? Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie findet der Austausch statt? Was haben wir für Strukturen? Was heisst das für Praxis? Also da ist der Handlungsspielraum eigentlich gross. Jetzt ist nur die Frage, braucht es denn nochmal so ein Fördersetting? Weil eigentlich, wenn man schaut, im Kanton Zürich, könnte man jetzt schon Kleinklassen machen. Es gibt aber im ganzen Kanton Zürich nur 7 Kleinklassen. Aber mehr als 20 Gemeinden könnten noch Kleinklassen machen, aber sie machen es nicht. Warum? Der Kanton Aargau ist frei. Die könnte man überall, jede Gemeinde könnte Kleinklassen machen. Aber es gibt nicht mehr Kleinklassen. Wir haben nur ganz wenig Kleinklassen. Obwohl, sie hätten die Freiheit. Also man sieht, der Bedarf nach Kleinklassen oder nach so Fördersettings ist gar nicht gegeben. Und jetzt kommt eine Motion und fordert das. Dann ist die Frage, also warum braucht es das? Weil eigentlich die Rahmenbedingungen sind gegeben, aber der Bedarf in der Praxis ist gar nicht da. Und die Politik versucht jetzt das übersteuern und es sind interessante Entwicklungen. Es hat zum Beispiel letzte Woche in Wollen hat es einen Vorstoss gegeben von einem SVPler, der gefordert hat, wir wollen Kleinklassen in Wollen. Und der Vorstoss ist aber nicht durchgekommen. Den hat man abgelehnt, dann haben wir gesagt, nein, Wir haben zwar wahnsinnig Heterogenität an der Oberstufe, aber wir machen es gut. Und wir wollen nicht Kleinklasse. Also wir haben das abgeschmettert. Und es ist dann auch der Vorwurf gekommen, da wird Sachen behauptet, die gar nicht stattfinden. Und wir haben die Politik eingeladen, sie sollen schauen. Sie sollen einmal in unsere Realklasse sitzen und schauen, wie es bei uns zu und her geht. Weil bei uns läuft es gut. Also wir haben keinen Bedarf, aber die Politik hat das Gefühl, es läuft nicht gut. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, da, ja, da muss man im Kontakt sein, im Austausch mit den Politikerinnen und Politikern.
Was ich einfach sehr oft höre, ist, also jetzt gerade konkret eine Logopädin, die mir sagt, es ist ja gut und recht, wenn man sagt, ja, ihr könnt ja, wenn ihr wollt. Aber der konkrete Schulalltag ist einfach so, dass es dann jemand muss anpacken und das System dann auch wirklich muss in die Umsetzung bringen. Und wir sind alle so am Anschlag, dass wir keine Chance haben, das zu machen. Und wenn du, das sagt jetzt genau die Person, und wenn du zwei Personen hast, Lehrpersonen, die das anreissen und die das so machen an einer Schule, dann sind es genau die, die nachher im Burnout landen, weil sie einfach neben dem Schulalltag sonst noch dann einfach total überfordert sind mit der Zeit. Aber das ist das, was ich oft höre.
Nachher nochmal auf das eingehen und noch ein bisschen konkreter die Realität anschauen. Aber wir vier kommen jetzt schnell zu einer kleinen Verschnaufpause. Und zwar freut es mich sehr, er ist schon unterwegs. Genau, dass auch der Tobias Jensen heute wieder live da ist. Du bist seit Anfang an ein Teil von der Bildungsreise und er macht die ganze Musik für meinen Podcast. Die perfekte Musik, kann ich glaube so sagen, oder finde ich zumindest. Und ja, ihr dürft in dem Moment schnell ein bisschen Platz nehmen. Gerne, danke. Das war bis jetzt sehr spannend gewesen. Der Tobias ist schweizer-dänischer Singer-Songwriter. Er ist im November 2020 SRF 3 Best Talent gsi und letztes Jahr im November hast du dein Album What Needs to Be Said rausgebracht und wir lassen uns überraschen, was du uns heute noch so erzählst, weil die, die letztes Mal dabei gsi sind, die wissen, dass er immer für eine Überraschung gut ist. Viel Spass!
Told enough, I know the rest. All my love, all my hopes are now distant dreams. Hold me tight one last time before we away with me. There goes my first love, there goes my heart, steady as the wind, ready to begin another life. Your mark across my heart. I can't believe it's been almost 20 years. Reminds me of what John said. Your family. There goes my first love. There goes my heart. Steady as the wind, ready to begin another life. We've been through the fire, fire and smoke.
Dankeschön.
Und ich habe uns ein Lied mitgebracht, wo ich nicht sicher bin, ob es irgendjemand von euch wird verstehen. Aber das Thema ist Integration und ich bin eben eigentlich aus Dänemark, also meine Eltern. Und ich habe darum gedacht, ich bringe euch passend einen dänischen Song mit, den ich geschrieben habe, im höheren Norden, oben bei meiner Familie. Und ich bin gespannt, ob ihr etwas davon verstehen werdet. Sonst dürft ihr dann nachher gerne nachfragen. Oder euch in Theorien mitgeben.
God on my yeting god dai no what to work a bring a diest du ke amus weit oh ei denen en vai wenn er aldrig will in nox gesehen. Og end du går hen, jeg vil altid følge med dig gennem regn og blæst og mod vind. Finder vi da blot en genvej. Du må til at komme afsted, men vi mødes jo om det. Og hvis en dag jeg ikke er med, alt virker så tomt, da du forlod din plads. Efter maden var spist, og alt var sat på. For hvor end du nu er, hvis bare du er tilfreds. Lige mig, hvor end du går hen, jeg vil altid følge med dig gennem regn, med blæst og med vind. Finder vi da blot en genvej. Du må til at
abgemacht. Heute oder reden wir.
Halt die Top-Machung ein.
Ist gut. Super. Geht's?
Ich glaube, ja, man hört mich.
Die letztes Mal zugelassen haben, wissen das ja schon. Aber wir sagen jetzt nochmal, dass du Musiklehrer bist. Und du hast jetzt schon die Hälfte von der Diskussion mitverfolgt. Mich würde es interessieren, wo stehst du? Wie siehst du aus?
Also, ich habe mich erstens mal mega gefreut. Also, ich bin Musiklehrer im Kanton Aargau.
Ja, der Aargau.
Ich habe das Gefühl, es tut eben auch noch etwas.
Ich sage, Aargau ist da heute sehr gut vertreten.
Ich habe das Gefühl, es tut etwas zur Sache. Und ich finde es mega schön, dass es ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Leute, die unterschiedlicher Meinung sind, irgendwie zivilisiert können miteinander diskutieren. Das ist jetzt da mega gelungen, auch dir zum Dank. Und das finde ich im Fall schon mal eine riesen Errungenschaft.
Merci.
Und ich bin ganz ehrlich gesagt, ich finde, das ist immer so das Problem, wenn ich Leute zuhöre, die mega gescheit sind oder wo sich mega gut auskennen. Ich kann eigentlich bei allen, wenn sie etwas erzählen, sagen, ja, mal, das stimmt. Ja, ich stimme eigentlich völlig zu. Und ich könnte jetzt auch heute jetzt gar noch nicht mich irgendwie auf einen Tenor einlassen, sondern ich finde irgendwie, es kommt wieder darauf an, wir sind in einem Sozialberuf tätig und da sind Menschen irgendwie verschieden und ich habe das Gefühl, ich kann auch irgendwie aus meinem Alltag irgendwie so verschiedene Beispiele, was mir sicher durch den Kopf geht, ist, dass ich schon Schülerinnen oder Schüler habe, die zum Beispiel autistisch sind oder auf dem Spektrum, wo teilweise wirklich belagert werden von anderen Kindern, die das irgendwie nicht verstehen und die haben dann vielleicht ihre eigenen Baustellen. Und ich weiss nicht, ich sehe, wie für beide sind zwei Gründe und ich finde das, was der Luca gesagt hat, wo vorhin da die Modelle gewesen sind, das hat sich für mich schon irgendwie stimmig angefühlt, dass man das Gefühl hat, das ist ein Fortschritt und dort wollen wir doch hin, das sehe ich voll. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass ich ein paar Beispiele könnte jetzt wirklich gerade sagen, von Leuten, die unter dieser Situation jetzt gerade leiden, weil sie einfach nicht verstanden sind, gerade irgendwie vor allem eben die autistischen Schülerinnen und Schüler und die tut mir schon manchmal leid, wo ich finde, man kann gewisse Sachen kann man verhindern, aber man kann ja nicht immer dabei sein, auf dem Pausenplatz und überall auf dem Schulweg. Aber ob es dann besser ist, wenn sie einfach irgendwie separat beschult werden, irgendwann im Leben muss ja wieder der Moment passieren, wo man irgendwie unter das Volk gemischelt wird.
Ja, und es gibt wahrscheinlich einfach nicht schwarz und weiss. Und das merken wir auch jetzt gut. Und wir können jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren, vielleicht kannst du dir dein Bild nachher noch ein bisschen schärfen oder noch ein bisschen mehr Profil annehmen. Danke vielmals. Du kommst schon nachher nochmal und freue mich. Danke. Ja. Zum Start vom zweiten Gesprächsteil möchte ich euch, das kann ich nicht sagen, nochmal Kind abspielen, aber euch Kind abspielen. Ich glaube, es sollte jetzt funktionieren. Und das Mal habe ich sie gefragt, wie Schule oder wie Lehrpersonen müssen sie so, dass sich alle Kinder wohl fühlen und angenommen fühlen. Jetzt schauen wir, hoffen wir.
Ich finde, es muss vielfältig sein. Ja, dass es vielleicht für jeden etwas gibt, wo jeder sich halt wohlfühlt.
Ich finde, eine gute Schule, wenn er auch Freunde findet, egal ob er Behinderung oder irgendetwas anderes hat. Und dass auch alle nett sind zu ihm.
Kinder oder Leute, die Probleme haben, sollten auch auf normale Schulen gehen, weil Kinder oder Leute, die dann kein Problem haben, können auch viel von den Leuten lernen, die Probleme haben.
Man muss einfach schauen, dass es kein Mobbing gibt in der Klasse und halt auch nicht die auslachen, die anders sind.
Eine Lehrperson sollte niemanden bevorzugen, sondern alle gleich behandeln und respektieren.
Ich finde, wie dass die Kinder, die es brauchen, vielleicht zu viel bekommen von der Lehrperson. Aber die zum Beispiel selbstständig arbeiten können, dass die vielleicht nicht allzu viel Aufmerksamkeit brauchen, aber schon auch.
Vielleicht wie schauen, dass die Lehrperson nicht unnatürlich nett zu dem Kind ist, sondern einfach genau gleich behandelt. Aber wenn das Kind jetzt Probleme hat mit anderen Kindern, dass die Lehrperson dann gut zu dem schaut.
Die Lehrerin muss einfach alle wie gleich behandeln und auch die Bedürfnisse der Kinder, die halt ein bisschen anders sind, halt auch einfach in den Vordergrund halt stellen.
Also ich finde, sie müssen Kinder gerne haben, weil sie arbeiten ja eigentlich so mit Kindern oder auch Jugendlichen und ja, fair behandeln.
Man sollte einfach wirklich jedes Kind gleich behandeln, kein Lieblingskind, nicht einfach alle gleich.
Also ich finde halt, wenn man so eine Art Krankheit hat, kann man sie schon ein bisschen so eine Art bevorzugen, also mehr Aufmerksamkeit und so, aber ich würde jetzt nicht zu viel und dass es nicht so komisch überkommt.
Ja. Also ich liebe es, es ist wirklich unglaublich. Und man muss sich vorstellen, es sind 5., 6. Klässlerinnen und Klässler. Es ist wirklich cool, was sie da schon für Vorstellungen haben. Auch wenn sie vielleicht nicht immer genau wissen, wie es dann in der Realität oder wie, was es für uns bedeutet. Aber Luca, wir haben es gehört, ich habe es vorher schon mal angesprochen, fair, unfair, alle genau gleich behandeln, Hand aufs Herz. Ist es möglich?
Also genau gleich glaube ich nicht, weil wir ja alle individuelle Bedürfnisse haben und das haben ja auch Kinder. Ich glaube aber, wenn genug Ressourcen da ist, kann ich allen die Aufmerksamkeit schenken und das geben, was sie auch brauchen in dem Moment. Und ich glaube, es ist auch nicht immer gleich. Es gibt sicher Kinder, die mal ein bisschen mehr brauchen, weil vielleicht, das kennen wir ja auch, daheim gerade etwas schwierig ist und dann brauchen sie mehr Bestätigung von mir im Schulalltag oder ein bisschen mehr Begleitung und vielleicht einmal mehr hören, das ist toll gemacht. Und es gibt dann vielleicht eben auch Phasen, Kinder haben es auch gesagt, ja, da läuft's gut, da brauche ich nicht so viel Unterstützung. Mhm. Und ich glaube, wenn die Ressourcen da sind und wenn ich die Beziehungsarbeit machen konnte im Vorfeld, dann gelingt mir das, ja.
Mir ist vorher nur durch den Kopf, das ist wirklich immer das Thema gewesen, das fair, unfair. Und mich würde es noch interessieren, wie offen bist du dem Kind gegenüber? Also bei uns ist es manchmal so gewesen, dass dann Kinder wissen ja sehr schnell, wer zu einer Logopädin oder zu einer Heilpädagogin oder Heilpädagogin muss und so weiter. Sprichst du das offen an? Ist das etwas, wo dir teilen miteinander, warum jemand vielleicht die Ressourcen bekommt oder die Themen muss? Oder, weil ich, wo gerade jetzt ist am Montag ja der ADHS-Podcast rausgekommen, ich bin total erstaunt gewesen, wie viele Kinder, die das auch nicht haben, wissen, was ADHS ist. Also ich habe das Gefühl, man redet heute offener darüber. Wie tust du das handhaben?
Ich finde halt, wenn man offen über das schwätzt und nicht zu einem Problem macht, dann ist es auch okay. Ich finde, es gibt gewisse Sachen, das muss man nicht mit allen besprechen oder es gehen auch nicht alle Kinder etwas an. Aber gewisse Thematiken kann man auch einfach dazu stehen und muss man nicht unnötig tabuisieren. Mhm. Ich finde, das ist eine Gefahr und das ist auch das, was wir vorher so ein bisschen gehört haben, auch mit, die Kinder könnten ausgelacht werden. Ja, weil es in vielen Köpfen noch nicht Realität ist oder noch nicht Normalität, nicht Realität, Normalität ist. Und das ist schade. Und wenn wir es aber zu einer Normalität machen, dass jedes Individuum andere Bedürfnisse hat, dann kann man auch offen mit dem umgehen.
Ja, du reagierst, ich habe auch noch eine Frage.
Also interessant ist, dass das Thema in der Volksschule aufkommt, im Kindesgi, Umgang mit Heterogenität, aber eigentlich sollte von Anfang an, in der Spielgruppe, in der Kita, in der Kindertagesstätte. Ich bin nach der Kante, bin ich in einem Praktikum gsi in Ottawa, in einer Kita. Und dort sind alle Kinder zusammen in die Kita gegangen. Also Kinder mit Behinderungen, es hat ein Kind gehabt, das nichts gesehen hat. Es hat ein Kind gehabt, das nicht laufen konnte. Und die sind zusammen, ab halbjährig, zusammen in die Kita gegangen, nach der Kinski. Und es ist ganz normal gewesen, dass man der Mathild muss helfen, weil Mathild das nicht sieht. Und mit der Mathild ist man nach der Kinski. Und es ist ganz klar gewesen. Und auch die dreijährigen Toddler und so weiter, die haben genau gewusst, wer kann was und wo tun wir einander helfen. Und es ist eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und bei uns ist das wie noch nie. Wir haben jetzt im Nationalrat, in der Kommission, haben wir es jetzt geschafft, dass wir Kita-Plätze haben auch für Kinder mit Behinderung. Und zwar, dass die Plätze auch bis zum Dreifachen können subventioniert oder unterstützt werden, dass wirklich auch Kinder, auch Eltern, die Kinder haben mit Behinderungen, können das Kind in die Kita bringen, weil das bis jetzt an vielen Orten nicht möglich war. Und ich glaube, dort fällt es ja an, dass wir merken, alle haben Stärken, alle können Sachen ein bisschen besser dort oder da ein bisschen weniger gut. Und mit dem Selbstverständnis nachher auch in Kinder gehen und in die Schule, dann gibt es auch ganz viele Themen, die dann normal sind, dass wir eigentlich unterschiedlich sind. Ich glaube, da braucht es einfach auch noch Zeit und da sind andere Länder uns schon weit voraus, wo es auch selbstverständlich ist, dass eben Spezialistinnen auch in die Kita gehen und die Betreuerinnen unterstützen, was braucht es und was ist wichtig zum Schauen. Und ich glaube, dort von dem Know-how profitieren, da sind wir jetzt auf dem Weg, einfach 30 Jahre später. Aber wir sind auf dem Weg und das freut mich.
Ja. Bina hat mir im Vorgespräch gesagt, dass wir gerne auf die skandinavischen Länder schauen, gerade im Bereich von der Bildung. Du hast mir dann aber gesagt, jetzt in dem Bereich, also bei der Integration, ich glaube, du hast Schweden als Beispiel dann gebracht, dass das eigentlich dann nicht immer so ist, wie man glaubt, dass sie viel weiter sind. Würdest du das ausführen?
Also es wird ja sehr oft für, wieso ist die integrative Schule gekommen, nämlich wegen dem Behindertengleichstellungsgesetz. Und das Behindertengleichstellungsgesetz kommt wegen der Europäischen Behindertenrechtskonvention, wenn ich es jetzt richtig sage. Und dann weiss man oder sieht man auch immer, dass die nordischen Länder eben, Schweden, Finnland, Dänemark, weiss ich nicht, aber auf jeden Fall Schweden und Finnland, die werden bei uns sehr viel als Beispiel gebracht. Und wenn man jetzt aber auf Schweden schaut, ich habe dort einen Bekannten, wo Heilpädagog ist. Und für den ist eben die Integration, der integrative Unterricht, der ist dann gegeben, wenn das Kind im Schulhaus in die Schule kann und an den Schulaktivitäten von der Schule kann teilnehmen kann. Aber er hat jetzt zum Beispiel eine Klasse, die nur autistische Kinder hat. Das ist eine grosse Schule. Das ist natürlich bei uns nicht in jedem Fall so einfach möglich. Das ist klar. Aber der Gedanke ist einfach völlig, also der Umsetzung ist einfach eine völlig andere, wie wir es bei uns in der Schweiz denken. Und darum möchte ich auch immer wieder sagen, es ist auch sehr vieles eine Frage von der Begrifflichkeit für mich ist Integration dann, wenn man Kinder in den Schulaktivitäten das teilnehmen kann, was sie können, ihren persönlichen Ressourcen gemäss. Aber das muss nicht alles im gleichen Schulzimmer stattfinden. Und da, finde ich, dürften wir noch viel mehr darüber diskutieren.
Ich möchte auf das eingehen. Du hast die Heilpädagogen und Heilpädagogen nochmal angesprochen. Auch die Professionalität. Bei dir werde ich dann noch bei der Ausbildung nachfragen. Aber heute werde ich nämlich auch das Publikum mit einbeziehen. Aber keine Angst, ich komme nicht einfach so vorbei zu euch. Wir haben im Publikum heute zwei Frauen, die gerade den Master für Sonderpädagogik an der PH Zug machen. Wir kennen uns, da wir auch vor 10 Jahren zusammen an der PH Zug studiert haben. Alexandra und Nicole, schön, dass ihr da seid. Ich komme schnell zu euch runter. Nice. Ich habe das Gefühl, dass die PH Zug jetzt dann sich mal bei mir melden sollte, wie oft ich sie erwähne und Leute einlade von der PH Zug. Alexandra, gerne möchte ich mit dir anfangen. Du bist, wie gesagt, ausgebildete Primarlehrerin, hast dann auch noch die Ausbildung zur Logopädin gemacht und 6 Jahre an der Sprachheilschule Unterägerin im Kanton Zug gearbeitet. Das ist eine Sonderschule und mich würde interessieren, wie beziehungsweise wann können Kinder an die Sprache oder wann kommen sie zu euch und wie werden sie dann auch wieder in eine Regelklasse eingegliedert?
Danke vielmals für die Gelegenheit. Ja, die Sprachheilschule ist ganz klar eine Durchgangsschule. Ich rede jetzt einfach für den Kanton Zug. Von lauter Kantönligeist wissen wir, dass das überall ein bisschen anders läuft. Es gibt ganz klare Vorlagen, wie ein Kind an einer Sprachheilschule kann. Im Kanton Zug ist das vor allem ein Tour von der logopädischen Therapie, wo das Kind muss besucht haben. Ab Kindergarteneintritt oder je nachdem halt, wenn eine logopädische Therapie angefangen hat. Oder eben Logopädie im Frühbereich. Es gibt auch Kinder, die kommen direkt aus dem Frühbereich in eine Sprachheilschule. Eine andere Auflage ist natürlich auch, dass der Schweregrad von dieser Sprachentwicklungsstörung muss wirklich sehr schwer sein, also sehr ausgeprägt. Und genau, es versteht sich als Durchgangsschule, das heisst, die Kinder, die in Theorie kommen, die in die Sprachschule kommen, sehr intensive logopädische Therapie über, besuchen eine kleine Klasse und haben eine Klassenlehrperson, die gleichzeitig auch Heilpädagogin ist. Das ist auch eine Auflage vom Kanton, dass die Lehrpersonen eine heilpädagogische Ausbildung müssen früher oder später haben. Und genau, durch die intensive Therapie, durch den angepassten Unterricht, durch die zusätzlichen Ressourcen, die die Kinder überkommen, erhofft man sich natürlich auch, dass das Kind dann nach 1, 2, vielleicht 3 Jahren wieder zurück reintegriert werden kann oder eben integriert werden kann als integrierte Sonderschüler.
Danke vielmals. Es ist ja so, dass wir tatsächlich, als ich im Kanton Zug geschult habe, ein Kind zur Integration bekommen haben von der Sprache. Ich muss sagen, ich habe mir noch mal überlegt, wie ist es eigentlich gelaufen. Ich finde, es ist eigentlich sehr gut gelaufen, muss man sagen. Ich habe gemerkt, es gibt einen Altersunterschied, es ist ein bisschen älter gewesen als nach der Rest von der Klasse. Das hat sicher gerade in der 5.-6. merkt man das sehr gut. Das ist ein und was aber dann noch war, sie hat natürlich dann viel mehr Ressourcen gesprochen bekommen, dann für, also, dass sie eben integriert werden kann. Und da habe ich mich dann schon gefragt, wie das dann auch wäre, wenn wir jetzt so Förderklasse machen, kommen wir jetzt dann zurück und dann hat es ja eigentlich ja niemand mehr anders dort. Aber was mich von dir noch würde interessieren, du hast Erfahrung mit Separation. Was findest du, deine Erfahrung, was ist sinnvoll für Kind?
Ja, ich has aus erster Hand gesehen. Ich han viele Kinder können begleiten in dieser Zeit, als ich in der Sprachheilschule gearbeitet habe. Und ich habe vielen angesehen, sie sind entspannter. Sie sind in einer Umgebung, wo sie sich wohler fühlen. Sie sind unter Umständen sogar in einer Umgebung. Endlich wieder mal, wo sie vielleicht sogar ein bisschen Stärken können zeigen, wo sie den Raum überkommen, wo sie die Zeit überkommen. Und ja, ich habe wirklich einige Kinder gesehen, und ich wirklich habe gesehen, man hat ihnen wirklich auch im Gesicht angesehen, die Farbe ist wieder zurückgekommen. Sie sind einfach gut aufgehoben gewesen. Mhm. Also ja, ich sage schon auch nach dem Motto Integration vor Separation. Aber ich sehe, in gewissen Fällen ist es absolut sinnvoll und absolut zum Wohl vom Kind. Und ich glaube, egal wie lange das man da diskutiert, am Schluss vom Tag geht es ja immer eigentlich ums Wohl vom Kind.
Danke vielmals für deine Ausführungen. Ich frage ganz schnell, ob Sie möchten reagieren auf das, was Alex gesagt hat. Wenn ihr ihr zulässt, also du fühlst dich wahrscheinlich noch ein bisschen abgeholt, oder, von dem, was sie gesagt hat. Das geht ja ein bisschen in die Richtung, ja, oder? Was du eigentlich ja gut findest.
Ja, sicher. Also ich meine, das ist unbedingt nötig. Und ich sehe einfach, ich meine, da ist jetzt eine Sprachbehinderung, ist noch halt wieder etwas ganz anderes wie vielleicht eine soziale Problemstellung. Aber was man einfach immer feststellt, also ich glaube, jeder, der eigene Kind hat oder der mit Kind zu tun hat, ein Kind, das sich nicht abgeholt fühlt, das sich nicht wohl fühlt, fährt anfangen, ich sage jetzt ganz lapidar, es fährt anfangen dumm zu tun. Weil das ist in den meisten Fällen das einzige, Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Oberstüfler oder so. Aber wenn ein Kind sich in irgendeiner Form nicht wohlfühlt oder überfordert ist, dann ist seine erste Möglichkeit, einfach eine Aufmerksamkeit in irgendeiner Form zu bekommen. Und das ist halt sehr viel auch mit negativem Verhalten. Und viel kann man besser machen, wenn man schon nur für ein ruhigeres Schulklima sorgt und für mehr Aufmerksamkeit für so ein Kind.
Darf ich da schon etwas anfügen? Es war ja jetzt gar nicht die Rede von negativem Verhalten, sondern eigentlich für das, was das Kind gebraucht hat. Ich finde, ja, es kann Faktor sein, dass ein Kind, das sich nicht wohlfühlt, negatives Verhalten an den Tag legt. Und das ist sicher auch der Fall. Aber vielleicht hat das Kind auch einen Leidensdruck gehabt. Das hat sich nicht in negativem Verhalten gegessen. Ich finde, wir müssen dort ein bisschen aufpassen, dass man das dann einfach so in die Richtung gibt.
Es kann auch Rückzug sein, zum Beispiel. Genau. Oder Depression, absolut.
Danke. Nicole, ich möchte dich noch ganz schnell zu dir, weil dein Weg ist ein bisschen anderer gewesen. Also du bist ebenfalls Primarlehrerin, haben wir gehört. Du bist dann in der Volksschule gewesen und später noch in einer Privatschule. Eben, du bist auch in der Ausbildung zum Master. Mich würde interessieren, machst du den Master, weil dir das Wissen gefällt hat? Du hast auch eine herausfordernde Klasse gehabt. Das weiss ich von dir. Das hast du mir auch viel erzählt. Ist das der Grund?
Nein. Also, ich hoffe auch, dass ich nach dem Master nicht ausgelernt habe. Ich gehe auch fest davon aus, dass ich nach 3 Jahren dann nicht alles weiss. Ich glaube eher, ich habe in meinen 8 und 9 Jahren Berufserfahrung mehr in der Praxis gelernt als nachher im Studium. Ja, sorry. Aber ich glaube vor allem, wenn ich ein Kind im Autismus-Spektrum begleitet habe, dann habe ich mich eingelesen. Dann bin ich halt selber mich auseinandersetzen, habe Hilfe geholt, wie du es gesagt hast. Bin gefragt, hey, wie kann man es machen? Habe mich an Stellen gewendet, Kind Autismus, Autismus-Kind, Stiftungen. Und habe dort mein Wissen geholt. Und das Studium ist jetzt einfach der letzte Abschnitt, damit man kann sagen, jetzt habe ich auch den Zettel, ich habe dann auch das Diplom. Aber ich glaube, es gibt keine Patentlösungen. Es gibt nicht das eine Rezept, das ich nachher auf jedes Kind anwenden kann, das genauso dann tickt und dann weiss ich, wie es läuft. Darum nein, es war nicht zu wissen, aber ich denke, hole ich mir jetzt die beim Studium.
Und ich glaube, der Kanton Aargau wird wahnsinnig froh sein mit deinem Abschluss. Wird nämlich die Quote dann steigen? Hey, helfen auch wirklich mehr mit Ausbildung. Vielleicht noch die letzte Frage, dann gehe ich wieder rauf, weil dann möchte ich den Simona fragen. Aber die gleiche Frage, wie die Alex gehabt hat, was ist deine? Du hast gesagt, schon 8, 9 Jahre, wo du unterrichtet hast. Wie siehst du aus? Was ist sinnvoll für Kind?
Ja, also ich bin da bei der Integration. Ich finde, das ist für mich der einzige Weg, wo zukunftsorientiert ist. Ich glaube auch, wenn man davon redet, dass Kinder, die dann vielleicht schwierig sind, verhaltensauffällig sind, dann ist es unsere Aufgabe als Schule, zu schauen, dass sich die Kinder wohlfühlen, damit sie nicht müssen verhaltensauffällig werden. Und für das braucht es ein Team, es braucht gute Zusammenarbeit, es braucht Know-how, ja, aber es braucht vor allem Leute mit Engagement, die mit Herzblut Lehrer sind, Heilpädagoge, was auch immer. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um Kind rauszunehmen und zu separieren, löst für mich das Problem nicht, sondern da muss man auf einer anderen Schiene anfangen.
Das ist schon sehr spannend. Wir haben zwei, machen die gleiche Ausbildung oder haben auch ursprünglich die gleiche Ausbildung gemacht, sehen es aber anders. Simona, würdest du sagen, du bist auch an der PH tätig. Hast du das Gefühl, dass Lehrpersonen heute genug gut ausgebildet werden, um eben die Heterogenität wirklich dann auch mit denen umzugehen?
Also man hat gemerkt, Umgang mit Heterogenität ist etwas ganz Zentrales. Und Studierende, die zu uns an PH kommen, die haben ab dem ersten Semester das Thema Umgang mit Heterogenität. Und zwar in verschiedensten Bereichen, im Unterricht, im Verhalten, auch das Modul Sonderpädagogik. Also man legt wirklich Wert, dass man das Handwerk lehrt und auch weiss, man kommt nicht alles mit über, aber man hat gewisse Grundkompetenzen, kommt man mit über, man baut in der Praxis auf denen auf. Also auch wenn ich zurückdenke, habe ich ganz viel gelernt, dann beim Schulgehen, auch Sachen, die ich gemacht habe, und ich dachte, Jesus Gott, das würde ich jetzt nie mehr so machen, aber ich habe ganz viel gelernt und es ist immer wieder eine Spurensuche, weil man immer wieder andere, neue Kinder hat, neue Herausforderungen, und man wächst immer auch wieder an denen, und das heisst aber, man entwickelt sich auch immer weiter. Also man bleibt nie stehen und das ist eine persönliche Weiterbildung, aber auch gemeinsam. Das ist auch eine Aufgabe vom Team, dass man immer wieder auch Leute zusätzliches Know-how holen und ins Team zurückbringen und sagen, hey, ich habe jetzt mich weiterbildet im Bereich Autismus und was heisst das und wie können wir gemeinsam und das Know-how immer wieder reinholen? Und ich glaube, das ist die Aufgabe von der Schule, dass sich die Schule auch immer weiterentwickelt und die Herausforderungen sind gross und die Gesellschaft verändert sich auch. Das heisst auch, die Schule muss sich auch verändern und ich glaube, die, das ist Kunst, dass sich die Schule auch mitentwickelt, mit diesen Veränderungen und das Personal da immer aus Rüstzeug mitbekommt und sich aber auch weiterentwickelt. Und das ist auch wieder eine Frage dann auch von der Führung vor Ort von der Schule, also von der Schulleitung. Wie führt sie ihr Team? Was macht sie für Personalentwicklung? Wer geht in eine Weiterbildung? Wer geht in die Ausbildung noch zur Heilpädagogin, dass, wenn ich noch keine Ausbildung habe, wie kann ich entlastet werden, dass ich dann eben die Ausbildung kann machen und so weiter. Und ich glaube, da kommt auch der Schulleitung eine Schlüsselfunktion zu. Und es ist ein Beruf, der viel Engagement und Herzblut braucht, aber es ist auch extrem spannend, weil man sich eigentlich immer weiterbildet und weiterentwickelt. Und ich lehre heute noch immer dazu. Also immer. Ich bin immer noch auf Spurensuche ganz viel.
Das ist ja auch sehr schön.
Und es ist auch sehr spannend.
Tatsächlich ist die Zeit, die läuft so schnell. Es ist unglaublich. Wir haben versprochen, dass wir noch über die konkrete Umsetzung reden. Und das ist mir schon noch wichtig, dass wir auf das eingehen. Ich möchte gerade zu dir kommen, weil das mit der Förderklasse, ich habe mir das mal angeschaut, dass wir jetzt auf dem Kanton Zürich, wie sie es würde umsetzen. Es wäre ja so, dass man ungefähr ein halbes Jahr in die Förderklasse würde gehen als Kind. Die Idee wäre, dass das Heilpädagoginnen und Heilpädagogen würde die Klasse dann auch übernehmen. Das heisst, sie würden aus der Regelklasse rausgenommen. Und das klingt für mich nachvollziehbar. Das hast du auch gut erklärt, warum man das würde machen und wieso das auch sinnvoll wäre, aber für mich stellt sich ganz viele Fragen. Sind denn die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht mehr in der Regelklasse? Das ist das, was der Luca auch schon angesprochen hat. Sind das auch sie separiert, so gesagt? Dann muss der Kanton Zürich, sollte das kostenneutral umsetzen. Ich frage mich, wie das mit Räumlichkeiten. Also, ich höre von vielen Schulhäusern immer, dass sie aus allen Nähen platzen und keinen Platz mehr haben und so weiter. Kannst du vielleicht ein bisschen klarer aufzeigen, wie das würde aussehen?
Also ich weiss nicht, wie das im Kanton Zürich angedenkt ist. Das weiss ich schlichtweg nicht. Aber also wir haben einfach die Situation, dass wir wirklich, Simona hat das gut geschildert, oder? Viel, viel zu wenig Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben. Und wir haben auch die Situation, dass zumindest uns viele Heilpädagogen gesagt haben, ich will nicht in einer Lehrperson einfach zudienen. Ich will einen eigenen Klassenverband haben. Und wegen dem gefällt es mir nicht in diesem Beruf, tue ich nur nicht prozentig arbeiten in diesem Beruf. Oder wegen dem fange ich die Ausbildung erst gar nicht an, weil so macht es für mich keinen Sinn. Also wäre das für mich eine Möglichkeit, wie man eben auch könnte den Beruf stärken, dass eben die wirklich die volle Verantwortung auch überkommen für eine Klasse. Ein Punkt ist, wo jetzt du angesprochen hast, ja, wer entscheidet denn das? Und wie geht denn das von Ich meine, heute wird ja auch entschieden, wer besondere Förderung überkommt. Und das wird von den gleichen Gremien entschieden und nach ähnlichen Massstäben. Man hat nur eine gewisse Flexibilität, weil man jetzt, also jetzt im Kanton Zürich eben, sagt man jetzt einmal ein halbes Jahr Minimum. Da geht es nur darum, dass man eben den Lehrpersonen und den Kindern die Möglichkeit gibt, dass es genau die verlässliche Situation gibt, dass es nicht zu viel Beziehungsabbrüche gibt. Darum hat man jetzt einmal gesagt, Vorstellung ist ein halbes Jahr. Vielleicht muss man das auch anpassen, wenn man, das ist gut möglich, oder? Da muss man eben, ist mir sehr wichtig, eben auch flexibel bleiben und aus den Erfahrungen dann auch lernen. Da kann man jetzt nicht einfach ein System aus dem Boden stampfen und das ist dann einfach so.
Aber eine Alternative, wo der Dagmar Rösler genannt wurde und auch der Luca im Vorgespräch gesagt hat, du kannst vielleicht das nachher auch noch ausführen, ist, dass man zum Beispiel 200% Lehrpersonen in ein Schulzimmer, also in ein Klassenzimmer würde tun. Also das könnte man ja dann sagen, 100% eine Klassenlehrperson und 100% eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagog, wo man dann das könnte, wäre das dann keine Option, weil dann wäre die...
Ja, ich meine, das ist einfach eine Vision nicht umsetzbar. Woher will man die Lehrpersonen bekommen, wenn man jetzt schon viel, viel zu wenig
woher hat? Woher nimmt man sie denn für die Förderklasse? Das sind einfach die, die man dann rausnimmt. So
ja, dort hat man ja. Und dort ist dann ein Heilpädagogin oder ein Heilpädagog für eine ganze Klasse zuständig und nicht nur für 4, 5 Kinder ein paar Stunden oder ein paar wenige Stunden in der Woche, oder? Und hat eine Gesamtverantwortung für eine Klasse. Also, die Ressourcen sind besser eingeteilt, so. Hast du noch angesprochen gehabt, Schulstandort, also Schulbauten, oder? Klassenzimmer. Also jetzt wir im Aargau zum Beispiel haben ja sehr viele kleine Schulstandorte. Dort wäre es jetzt mir völlig klar, dass die nicht eine eigene Förderklasse machen. Es sollte auch möglich sein, dass man eben eine Förderklasse regional macht. Regionale Förderklassen sollten möglich sein. Es sollte möglich sein, dass man an einem Schulstandort nicht nur im Schulhaus Förderklasse führt, sondern auch an einem Schulstandort, wenn es verschiedene Schulhäuser hat, oder?
Ist das jetzt realistisch für dich, wenn du es hörst?
Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, es ist ressourcenorientiert denkt und nicht fürs Kind oder nicht für die Kinder. Und also du hast auch angesprochen gehabt, dass es das HeilpädagogInnen nicht wollen, zuschauen im Unterricht oder dass es das gibt sicher. Moment, wo das ist, oder dass sie nicht nur dabei sind. Ich erlebe das aber anders in meinem Alltag. Wir machen zusammen, die mit Klasse 4 und sind zusammen verantwortlich in den Stunden, wo wir zu zweit da sind. Und darum finde ich die Lösung mit, dass man 200 Stellenprozent hat oder 180 Stellenprozent, finde ich eigentlich die Lösung, die für mich am wünschenswertesten wäre, weil ich habe das Gefühl, dann kann ich Kinder so unterstützen, wie sie es brauchen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Oft ist es ja gar nicht so, dass ich noch zwei Hände bräuchte, wenn es um etwas Fachliches geht oder um eine Verhaltensauffälligkeit. Manchmal geht es auch darum, dass ich noch mit einer Gruppe Kinder einen Streit klären kann, wenn ich aus der Pause raufkomme und die anderen Kinder sitzen alle schon im Kreis und wollen eigentlich weitermachen. Jetzt muss ich mich entscheiden, soll die Gruppe drinnen warten oder die Gruppe draussen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich finde, es ist einfach nicht zeitgemäss, dass ich allein im Klassenzimmer stand.
Du darfst noch, nachher kommt noch Tobi noch mal. Wir müssen ein bisschen
Gut, Zeit wir müssen ein bisschen Gas geben. Also, in Bezug auf Ressourcen, denke ich, Ressourcen sind um. Eigentlich sind auch viele Ressourcen im System. Die Frage ist, wie werden die Ressourcen eingesetzt? Und da sehe ich eine Schwierigkeit. Sind die Rollen und Funktionen klar? Wie schaffen wir zusammen? Wie nutzen wir das Potenzial vor Ort? Und wie sind denn die Strukturen, dass man eigentlich die Ressourcen bündelt und sagt, ein SHP ist für zwei Klassen zuständig. Man schaut, dass die dann wirklich auch viele Stunden hat in diesen zwei Klassen und nicht in 10 Klassen rumtingelt und je eine Stunde gibt, weil dann kann man weder eine Beziehung aufbauen noch die Klassenlehrperson unterstützen. Ich glaube, das steht und fällt auch, wie ist die Organisation vor Ort, wie tun wir zusammenarbeiten, was gibt es für Gefäße, was hat man für eine Kultur von Zusammenarbeit und da gibt es Schulen, die das hervorragend machen, wo ganz klar schwer ist, für was zuständig, man macht gemeinsame Planungen, man evaluiert, man schaut auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann übernimmt die SHP-Klasse, damit die Lehrperson mit denen zwei oder drei, die schon wieder miteinander streiten, das kann schlichten, weil sie ist Bezugsperson, sie ist Klassenlehrperson, um dort Beziehung zu stärken und in dieser Zeit übernimmt die SHP. Also nicht die SHP pflückt die drei raus und tut es mit ihnen besprechen, sondern eben Klassenlehrperson, um dort sie wieder zu stärken. Und ich glaube, das ist der Ansatz. Und dort die Ressourcen gezielt einsetzen. Aber ich glaube, da braucht es auch noch Arbeit in Bezug auf die Rollenklärung und wer macht was. Weil ich sehe ab und zu auch, dass vier Leute im Zimmer rumtingeln und die alle tun irgendwie ein bisschen helfen. Und am Schluss sitzen drei Leute hinten, schauen, wie die Klassenlehrperson den Einstieg macht und den Abschluss. Und dann denke ich, das sind verschleuderte Ressourcen. Und alle sind einfach ein bisschen da und helfen. Und das ist nicht der Sinn. Und dann finde ich es wirklich, dann ist das eine Ressourcenverschleuderung. Und da muss man genau anschauen, wie schaffen wir in diesen Ressourcen. Ich bin überzeugt, es gibt ganz gute Systeme und die funktionieren. Und da möchte ich auch wieder alle ermutigen, gehen schauen, wie es andere Schulen machen. Und lasst euch inspirieren. Und jede Schule tut dann selber einen Weg wählen, der für sie Sinn macht. Weil überall sind die Bedingungen wieder ein bisschen anders und braucht es etwas anderes. Aber ich glaube, da ist noch viel Potenzial rum.
Und das, was du angesprochen hast, eben mit, dass man nicht hinten drin sitzt. Ich glaube, man muss dann auch davon merken, aha, wenn ich jetzt, sagen wir, die erste halbe Stunde etwas mache, wo wir super sind, wenn wir zu zweit sind und der Abschluss ist eher etwas Ruhiges, was ich gut allein kann machen, dass ich sage, hey, in der Wochenplanung, in dieser Lektion kannst du ja ins Klassenzimmer nebendran gehen, wo du auch schaffst. Und wir dann aufhören, von diesen Lektionen anzudenken, sondern eben flexibler sind und sagen, also, dann bist du halt dann nachher dort oder ich gehe dann dort an, wir sind dann nicht zu zweit. Und das ist die Flexibilität, die ich mir auch noch mehr würde wünschen.
Das darf ich noch etwas sagen? Was ich einfach auch sehr oft höre, ist, dass der Absprache- und Koordinationsbedarf unendlich ist und sehr ermüdend ist und auch zu Konflikt führt zwischen den verschiedenen Förderlehrpersonen, gibt ja Logopädie und Lega und weiss Gott was, dass da auch oft Unstimmigkeiten gibt, verschiedene Meinungen. Das verstand ich, oder? Es sind ja alles Fachpersonen. Und dass das sehr anstrengend ist und eben auch sehr viel Energie braucht, wo man eigentlich lieber im Kind zuzukommen.
Also, es braucht sicher Absprachen und das kann anstrengend sein. Aber ich glaube, wenn die Absprachen stattfinden und das institutionalisiert ist, dass man sich dann abspricht und dann eben ein gutes Team ist, kommt es eben im Kind gut, indem dass man eben zusammen ein Team ist und zusammen schaut, wie können wir die Kinder fördern. Viel mehr in meinen Augen, wie wenn man einfach sagt, ah, ihr könnt nicht zusammenarbeiten, okay, du schaffst allein und du schaffst allein. Das ist für mich weniger im Kind zu gut gekommen.
Oh, was ich glaube schon muss sagen, das hast du vorher gesagt, ich finde das mit der Rollenverteilung und was die Aufgabe von einer schulischen Heilpädagogin, von einer schulischen Heilpädagogin ist, ich glaube das, also ich weiss, dass das schon für viele viel Unmut gesorgt hat in Schulteams. Was genau muss sie übernehmen? Ich habe eine Heilpädagogin und Heilpädagogen gehabt, die mir keine Förderplanung geschrieben hat. Also was muss sie, was? Also das muss, glaube ich, schon geklärt werden. Und ich weiss schon auch, das habe ich auch selber gemerkt, das ist mir als Klassenlehrer manchmal schwer gefallen, jemandem anderen zu sagen, ich erwarte das jetzt von dir. Oder das wäre eigentlich deine Aufgabe. Und ich glaube nicht einmal, dass ich immer gewusst habe, was alles der Person ihre Aufgabe wäre. Also als Klassenlehrer, du weißt es ja auch, wie es ist. Man macht halt einfach, also man hat die volle Verantwortung und dann macht man es. Aber das wäre eine andere Diskussion, weil der Tobi, der würde jetzt nochmal kommen. Wir kommen langsam zum Schluss. Was wir aber noch nicht haben, ist die Haltung und der Wert, wo wir auch mit dem vermitteln. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ab. Der Tobi spielt das Lied. Den Wunsch haben wir auch noch zu gut. Und vielleicht können wir dann noch ganz kurz darüber reden, wie unsere Schule dann sein soll.
What you're trying to find? Where are you gonna go now? Where did you have to go? Where is it you're running? What you're trying to hide? Is it now too late to see another day? Too late to see another day with you? I had it all in my pocket, yet didn't see this coming. Life isn't always about the highs and the winds, though. Your smile is precious like the kiss from a rose, oh. You look so happy in the moon to pose. You look so happy in your dancing clothes, yeah. Disappearing to the ever after, disappearing from you. I was flying to see you're the air I need. Now you're haunting me while those days go by. What you're running, or what you're trying to find, or where are you gonna go now? Why did you have to go? Where is it you're running? What you're trying to hide? Is it now too late to see another day? Too late to see another day with you? No, we don't talk anymore. Felt you closing the door like, ah. Say what was all of it for? You'd never leave me, you swore it, ah. My mind is stuck on repeat. Why do I blame it on me like, ah? You cut right into the core, made me fall to the floor like I was flying to see you're the air I need. Now you're haunting me while the city won't fly. Where is it you're running? What you're trying to find? Where are you gonna go now? Why did you have to go? Where is it you're running? What you're trying to hide? Is it now too late to see another day? Too late to see another day with you? Is it now too late to see another day? Too late to see another day with you?
Ihr Lieben, ich würde um einen fetten Applaus bitten für Damian. Und ich will es mir auch nicht nehmen lassen, allen Helferinnen und Helfer, die jetzt hier mitgestaltet haben, ein ganz herzliches Dankeschön sagen an den ganzen Smartick. Merci vielmals. Und ab Ton haben wir den Simon Zender. Danke, Simon.
I was blind to see you're the air I need. Now you're haunting me while those days go by.
Man, schaffen das? Noch letztes Mal alle in die Hände klatschen.
Where is it you're running? What you trying to find? Where are you gonna go now? Why did you have to go?
Zwei oder vier.
Where is it you're running? What you trying to hide? Is it now too late to see another day? Too late to see another day.
Dankeschön.
Danke vielmals, Tobias. Ich stelle dir keine Frage, wir haben keine Zeit. Merci. Aber was ich gerade gemerkt habe, ist, vielleicht müssten wir noch miteinander lernen klatschen, weil da müssten wir vielleicht auch zwei Klassen machen, denn. Die Frage ist, wer jetzt in die Förderklasse müsste. So, ich möchte ganz transparent und ehrlich sein. Die Zeit ist eigentlich schon vorbei. Jetzt ist die Frage, ich habe Ihnen gesagt, ich mache es ganz transparent und frage, darf ich 15 Minuten überziehen? Ist das okay? Sicher. Merci. Wir haben, ja, eigentlich ist das Ziel gewesen, ich erzähle jetzt nicht zu lang, sonst tue ich jetzt die Zeit aufrufen. Nur kurz, eigentlich haben wir gedacht, wir machen jetzt eine Viertelstunde kürzer, dass ihr weniger lang sitzen müsst und nur drei Gäste, aber es hat auch noch nicht, letztes Mal haben wir eine Punktlandung geschafft, aber es ist einfach so spannend auch. Also man muss es wirklich sagen, und wir könnten ja noch viel mehr diskutieren. Aber bevor ihr zum Wunsch kommt, ist mir schon noch wichtig, dass wir noch über Haltung und Werte reden, weil mit dem, was wir wählen, mit dem System oder mit dem Modell, vermitteln wir auch etwas. Und frage einfach in die Runde, was möchten wir für eine Schule, was ist unsere Haltung, was möchten wir den Kindern auch mit auf den Weg? Sie haben ja auch gesagt, man lernt voneinander. Die Frage ist jetzt, was lernen sie, wenn man sie separiert oder eben nicht? Wie sehen Sie das?
Ich finde es, oder meine Haltung ist, dass alle willkommen sind in der Schule und alle dürfen ihren Platz haben und so sollen unterstützt werden, wie sie es brauchen. Und dass wir das aber zusammen machen, miteinander.
Ich glaube, wir haben eine Volksschule. Also, wir gehen alle miteinander in die Schule dort, wo man wohnt. Und es ist eine Schule für alle. Und wir müssen schauen, dass alle zu dem kommen, was sie brauchen, damit sie sich gut weiterentwickeln und später auch einen Beitrag leisten in der Gesellschaft. Und ich glaube, alle wollen Teil von dieser Gesellschaft sein und niemand will ausgeschlossen sein. Also, ich will Teil von einer Gruppe, von einer Klasse sein. Und ich will nicht draussen sein, sondern ich will dazugehören und ich will Teil sein davon. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das von Anfang an auch so leben und auch mit dem Menschenbild und mit dieser Haltung auch bilden. Weil wir haben eine Funktion. Also die Schule ist da und die Schule ist ein Teil und hilft mit, dass wir auch so die Gesellschaft sind, wo wir sind, wo eben auch mit Vielfalt, das heisst mit Vielfalt umgeht und kann mit dem umgehen.
Ich kann das voll unterstützen. Aber ich denke, ein wirklicher Umgang mit Vielfalt ist die Vielfalt auch zu akzeptieren, dass sie eben da ist. Und diesen Kindern so, wie sie eben auch individuell in ihrer Familie sind und die Individualisierung ja auch immer wie grösser wird, dass sie auch individuell gefordert werden können. Und das können sie besser, wenn sie in ihren besonderen Bedürfnissen anerkannt werden können. Und ich finde, das sollte man besser anschauen und man sollte wirklich die Möglichkeit geben, dass sie das können.
Danke vielmals. Also, eben, ich glaube, das habe ich ja schon vorher beim Tobi gesagt, es gibt nicht schwarz und weiß, aber was ich jetzt sehr schön gefunden habe und der Tobi ebenfalls gesagt hat, ist, dass wir so eine schöne Diskussion haben können. Ich nehme sehr viel mit, dass ich ja schon die Vorgespräche mit euch habe und bin wirklich sehr nachdenklich heim, weil alle von euch sehr gute Sachen sagen und ich auch alles irgendwie kann nachvollziehen, nur bin ich mir eben nicht, es ist so schwierig, wie machen wir es denn? Und eben, weil ja jedes Kind anders ist, weil Lehrpersonen verschieden sind, Schulen verschieden sind und jeder Kanton sie auch anders macht, ist es wahnsinnig schwierig, einen guten Weg zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich Leute wie ihr zwei dafür einsetzen, dass es vorwärts geht, dass es, ja, dass ihr das, was auch in der Realität ist, ernst nehmt und etwas möchtet verbessern. Und natürlich Leute, die an der Front sind und jeden Tag ihr das Beste geben. Und bevor wir zu den Wünschen von euch drei kommen, möchte ich auch noch meinen Wunsch äußern, nicht an die Schule von morgen, sondern an euch als Publikum und auch die den Podcast dann hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, abonniert und bewertet. Auch diese Folge wird dann als Bonus-Podcast-Folge veröffentlicht und als Video ausgespielt. Also ja, ihr wahrscheinlich weniger, aber für die, die das nicht haben, dürfen live erleben. Und um die Zeit zu überbrücken, bis der nächste, also bis der Live-Podcast rauskommt, kann ich euch empfehlen, am Montag ist der mit ADHS erschienen von Oskar Jenny. Er ist bei der letzten Live-Podcast dabei gewesen und sehr interessant gewesen, ihm zuzuhören. Er hat übrigens gesagt, es ist nicht um das Thema gegangen, aber er hat gesagt, in seinem Wunsch, dass es eine einmalige Zeit ist, die Schulzeit, wo die Kinder miteinander erleben und deshalb sollte sie zusammen schön sein. Das, so bei diesen Worten hat er es gesagt. Und dort könnte man auch noch den Live-Podcast von letztem Mal noch hören. Wenn man Lust hat, ist es um eine Selektion gegangen. So, aber jetzt kommen wir wirklich zum Schluss von dem zweiten Live-Podcast. Sabina, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich finde, die Schule sollte ein Ort sein, wo die Lust aufs Lehren wecken, wo einem ein Selbstvertrauen gibt und wo einem Erlebnis hinterlässt, wo einem gestärkt ins weitere Leben rausgeht. Und das wünsche ich mir eigentlich für jedes Kind.
Danke vielmals. Luca, was ist dein Wunsch?
Ich wünsche mir eine Schule, wo alle willkommen sind, wo alle dürfen lernen und auch sich immer hinterfragen und weiterentwickeln. Und so, dass jedes Kind den eigenen Platz darf haben, so wie es ist.
Merci vielmals. Und Simona, was ist dein Schule? Dein Wunsch an die Schule vom Mund?
Also für ein bisschen ausholen.
Nur ein bisschen?
Ein bisschen. Also für mich ist Bildung eine Investition in den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und der Zusammenhalt, finde ich, ist wichtiger denn je für unsere Gesellschaft. Und ich will wirklich keine separierende Gesellschaft. Und ich möchte, wenn ich einen Wunsch habe, nicht mehr über ob's die Integrativschule braucht reden, sondern wie die Schule kann gestärkt werden. Das ist mein Wunsch. Und wir haben die Kinder und die Jugendlichen, die wir haben. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, in der Schule aus ihnen das Beste rauszuholen und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Potenzial auch zu zeigen und können zu leben. Und dass sie nachher auch einen Beitrag leisten für eine tragfähige Gesellschaft. Und zwar eine Gesellschaft von morgen. Und da komme ich gerne auf eine Präambel von unserer Verfassung, wo steht, nämlich, dass die Stärke vom Volk sich am Wohl der Schwachen misst. Und ich glaube, mit dem, das ist mein Wunsch, dass wir hier weitermachen.
Danke viel, viel mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir Vorgespräche zu führen, hierher zu kommen und jetzt hier mit mir zu diskutieren. Und ja, vielleicht bis zu einem anderen Mal. Merci vielmals.
Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.